Das ist ein dramatisch gefährliches Krankheitsbild. Unter einer Laktatazidose stirbt die Hälfte der Betroffenen. Wir haben das erste Mal eine Substanzklasse, bei der Menschen mit Diabetes eine deutliche Verbesserung des HbA1c haben und gleichzeitig eine Gewichtsabnahme.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema orale Antidiabetika für Nicht-Diabetologinnen und Diabetologen. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Mit den oralen Antidiabetika ist es so eine Sache. Viele Wirkstoffklassen, teils sehr ähnliche Namen und gefühlt jeden zweiten Tag eine neue Studie, die bewährte Therapieschemata in Frage stellt. Wir schauen uns heute daher ganz genau an, welche Wirkstoffe es gibt, welche Dosen klinisch sinnvoll sind, Spoiler, das sind nicht immer die Höchstdosen, und in welcher Konstellation man welche Wirkstoffe kombinieren sollte. Die GLP-1-Rezeptoragonisten, die nehmen wir auch noch mit rein, die sind zwar nicht oral, aber da wollen wir heute mal nicht so sein. Grob gesagt, wir machen heute alles außer Insulin. Dafür haben wir einen absoluten Fachmann zu Gast, Dr. Andreas Klinge. Er ist Internist und Diabetologe aus Hamburg. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und er ist Co-Autor der nationalen Versorgungsleitlinie Typ 2 Diabetes. Dr. Klinge, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast sind.
Ja, hallo Herr Winghardt, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bevor wir loslegen, für euch zu Hause vielleicht eine kleine Info. Dr. Klinge und ich, wir haben uns darauf geeinigt, uns heute rein aufs Pharmakologische zu konzentrieren. Das ganze Thema Lebensstil, Ernährung, körperliche Bewegung und so weiter, das klammern wir aus. Das würde heute einfach den Rahmen sprengen. Also stellt euch einfach vor, immer wenn wir über Medikamente sprechen, ist der ganze Punkt schon abgehakt. Zu Beginn würde ich gerne einen ganz kurzen Blick aufs Wechselspiel Insulin-Glucagon-Blutzucker werfen. Dr. Klinge, wir kennen es alle, aber vielleicht nochmal einfach, damit wir es wieder parat haben.
Ja, also der Glukosestoffwechsel wird ja ganz überwiegend reguliert durch die Insulinsekretion und die Glucagonsekretion. Die sind ja sozusagen im Prinzip Gegenspieler. Das heißt, wir würden jetzt als jemand, der keinen Diabetes hat, man würde jetzt etwas Kohlenhydrathaltiges zu sich nehmen. Dann würde das Insulin hochreguliert, das Glucagon runter. Es gibt einen kleinen Hubbel, vielleicht eine kleine Spitze nach der Mahlzeit. Und wenn der Blutzucker wieder sinkt, geht das Insulin wieder runter und das Glucagon geht hoch. Darüber wird der Blutzucker reguliert und wir reden ja heute ganz überwiegend über Typ-2-Diabetes. Eine ganz entscheidende Rolle spielt dabei auch noch die Gluconeogenese aus der Leber. Denn viele Patienten, bei denen erleben wir ja bei den Blutzuckermessungen, dass zum Beispiel der nüchtern Blutzuckerwert häufig der höchste Wert des ganzen Tages ist. Das sind dann eben die, bei denen nachts relativ viel Gluconeogenese passiert und eben die basale Insulinausschüttung als sozusagen um die Gluconeogenese einzugrenzen, nicht optimal funktioniert und die deswegen morgens hohe Blutzuckerwerte haben.
Da gehen wir nachher auf jeden Fall nochmal tiefer rein. Das wird ja alles wichtig. Wir schauen uns an, wie man pharmakologisch darauf Einfluss nehmen kann. Können Sie uns zu Beginn so eine Art Übersicht geben über die verschiedenen Wirkstoffe, die wir zur Verfügung haben?
Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Substanzklassen der oralen Antidiabetika zu unterscheiden. Eine Klassifikation wäre zum Beispiel zu sagen, wir schauen uns Medikamente an, die insulinotrop wirken, also die auf irgendeine Art und Weise die Insulinausschüttung verstärken. Das wären zum Beispiel Sulfonylharnstoffe, das wären aber zum Beispiel auch GLP-1-Rezeptoragonisten. Bei den Insulinotropen habe ich noch die Glinide vergessen, die noch eine kleine Nischenindikation haben. Die sind auch insulinotrop, die wirken ähnlich wie die Sulfonylharnstoffe. Wir können dann eben dagegen halt Medikamente, die nicht insulinotrop sind. Das sind die Biguanide, das sind, vielleicht ganz kurz werden wir die am Rand streifen, nochmal die Alpha-Glucosidase-Hemmer, das sind Glitazone, es sind DPP-4-Hemmer. Das wäre eine Möglichkeit, das zu unterscheiden. Eine Unterscheidung, die ich nicht mache, die kommt immer in der Werbung vor, ist immer in modern und alt hergebracht. Das finde ich irgendwie eine Klassifikation, die ich schwierig finde, weil wir setzen ja zum Beispiel Metformin, eins der ältesten oralen Antidiabetika, weiterhin sehr gerne ein, weltweit. Und ich sage dann zu meinen Patienten immer, das sind Oldies but Goldies.
Oldies but Goldies, alles klar. Ja, dann schauen wir uns die an. In welcher Reihenfolge wollen wir denn vorgehen? Nach häufigsten Anwenden, nach Erscheinen auf dem Markt, wie würden Sie es machen?
Ich habe gedacht, wir könnten doch einmal so ein bisschen in die Geschichte gehen und gucken, welches war denn das erste oder womit hat es angefangen. Dann haben wir so ein bisschen den Weg durch die Geschichte, ein bisschen der Diabetologie und auch dann gleich durch die Geschichte der Antidiabetika.
Ja, dann lassen Sie uns starten.
Ja, also ehrlich gesagt, ich glaube, bei der auf dem Marktbringung ist es genau ein Jahr Unterschied, aber das allererste orale Antidiabetikum war ein Sulfonylhartstoff. Das war in den 40er Jahren. Damals gab es eine intensive Forschung an Sulfonamid-Antibiotika. Und dabei ist aufgefallen, dass eins, was eigentlich gestartet war als Antibiotikum, bei den Probanden Unterzuckerung ausgelöst hat. Und somit ist die Substanzklasse der Sulfonylhartstoffe entdeckt worden. Das war dann sozusagen die allererste Generation und war damit aber sozusagen lange Zeit das einzige orale Antidiabetikum, was auf den Markt gekommen ist. Und das waren damals so ganz alte Substanzen wie Tolbutamid, gab es im weiteren Verlauf, gab es dann lange, lange Zeit sehr populiert Glibenclamid und dann in großen Teilen fast sogar abgelöst durch das Glimepirid. Das wäre, glaube ich, häufig Glibenclamid und Glimepirid sind, glaube ich, die wir heute noch relativ regelmäßig benutzen.
Wie funktionieren die Sulfonylharnstoffe?
Ja, die Sulfonylharnstoffe binden, erstaunlich, dass der Körper einen Sulfonylharnstoffrezeptor hat. Also es gibt einen Rezeptor an der Beta-Zelle, der dazu führt, dass die Zelle leichter und stärker depolarisiert und führt einfach dazu, dass mehr Insulin, mehr endogenes Insulin ausgeschüttet wird. Das tun sie glukoseunabhängig. Das heißt, wenn man nicht isst und nimmt viel Sulfonylharnstoffe ein, kann diese Substanzklasse eben im Prinzip auch Unterzuckerung auslösen.
Das ist natürlich klinisch immer ja, eigentlich die relevanteste unerwünschte Arzneimittelwirkung. Was gibt es sonst noch für welche?
Ehrlich gesagt, sonst fast keine. Also ich habe zwei Patienten, glaube ich, jetzt, einer ist jetzt auch noch sogar in der Betreuung, die haben eine ausgeprägte Sulfonamidallergie. Und da kommt sozusagen die Geschichte wieder zum Vorschein. Die vertragen eben die Sulfonylharnstoffe nicht, weil sie darauf allergisch reagieren. Aber ehrlich gesagt, ansonsten, außer dass die Unterzuckerung machen, gibt es keine relevanten unerwünschten Arzneimittelwirkungen.
Was ist mit dem Gewicht?
Also die Gewichtszunahme wird, also in Studien ist die klein, es gibt gute Vergleiche, die so gesagt haben, so über 2-3 Jahre, ein gutes Kilo, 1,3 Kilogramm Gewichtszunahme, das wird manchmal in der Bewerbung von neueren Substanzen, die keine oder wenig Gewichtszunahme machen, häufig etwas sehr stark in den Vordergrund gestellt. So eine starke Gewichtszunahme machen die gar nicht.
Okay, und was man sonst noch manchmal liest, sind auch Kreuzallergien mit Thiaziden.
Also ich muss gestehen, dass ich sowohl ich sehe auch ganz wenig Allergien gegen Thiazide. Mhm. Das ist ein Problem, das ich jetzt bin jetzt über 20 Jahre in der ambulanten Diabetologie, das ist kein Problem, das für mich irgendeine Relevanz hatte, das habe ich nicht erlebt.
Und auch die Blutbildveränderungen, Anämie, Leukopenie, Thrombozytopenie, keine klinische Relevanz?
Gar nicht. Nein, das hat wirklich keine klinische Relevanz. Das Einzige, was wir wirklich real sehen, da kommt es bei anderen Medikamenten nachher noch ein bisschen anders, aber das Einzige, was wir hier real sehen, ist, wenn wir die überdosieren oder sie passen nicht zur Menge der aufgenommenen Kohlenhydrate, können die eben Unterzuckerung machen.
Und in den 40ern war das dann also Goldstandard. Sind die eine dieser Oldies but Goldies?
Absolut. Also die sind, aus meiner Sicht gehören die auch in die Kategorie Oldies but Goldies. Ich glaube, vielleicht sollten wir einmal kurz sozusagen die zweite Substanzklasse besprechen, nämlich die Bigonide, weil dann sind wir sozusagen bei dem, was weltweit immer der Start der Therapie ist. Da sind sich erstaunlicherweise ja auch weltweit alle Fachgesellschaften auch ziemlich einig, dass das immer der Start der Therapie ist und dann konkurrieren eben die weiteren Medikamente. Es wird konkurriert über, was ist der zweite Schritt? Das ist immer das, worum es sozusagen auch in Diabetologenkreisen im Zweifelsfall auch heiß gestritten wird, wo auch in der nationalen Versorgungsleitlinie deutlich darüber gestritten wurde, was empfehlen wir dann in der zweiten Kooperationspartner dann zum Metformin.
Ja, dann lassen Sie uns reinstarten in die Gruppe der Biguanide, die, wie ich finde, immer erstaunlicherweise im Plural steht. Dabei gibt es ja eigentlich nur einen relevanten Vertreter.
Das stimmt. Es gibt nur einen einzigen, es gibt überhaupt nur Metformin auf dem Markt. Ehrlich gesagt ist das ja fast die älteste orale Substanz, die wir kennen. Die Pflanze, in der das enthalten ist, ist die Geißraute. Und die ist im Mittelalter schon entdeckt worden und wurde im Mittelalter schon in der Volksmedizin zur Behandlung der Zuckerkrankheit eingesetzt. Aber da wusste natürlich kein Mensch, was da drin ist. Es war keine kalkulierte pharmakologische Therapie. Aber in den 20er Jahren sind dann Bigonide synthetisiert worden. Das war Fenformin, das war Buformin und dann irgendwann auch Metformin. Und das genau war das Problem. Fenformin und Buformin haben in einer relativ hohen Rate Laktatazidosen gemacht. Also das ist ein dramatisch gefährliches Krankheitsbild. Unter einer Laktatazidose stirbt die Hälfte der Betroffenen. Also das ist wirklich dramatisch und gefährlich. Das hat aber dieser Substanzklasse erstmal einen unglaublichen Schlag versetzt. Und hat, obwohl dann 1957 ist sozusagen Metformin dann eingeführt worden in Frankreich. Der alte Name Glucophage ist in Wirklichkeit Glucophage. Das ist ein französisches Produkt gewesen. Und hat aber lange, lange Zeit ein Nischendasein geführt. Und ist ehrlich gesagt, durch die UKPDS ist das nach oben gekommen. 1998 ist die UKPDS veröffentlicht worden, die große Typ-2-Studie. Und da gab es eben einen Arm mit dem Metformin. Man war damals, glaube ich, fast ein bisschen erstaunt, dass die Kollegen Metformin getestet haben. Und da sind aber sehr gute Ergebnisse dabei rausgekommen. Und das hat dazu geführt, dass Metformin heute weltweit die Standard-Starttherapie ist.
Jetzt haben Sie die UKPDS angesprochen. Die ist natürlich allen Diabetologinnen und Diabetologen bekannt, den anderen vielleicht nicht so.
Das ist die United Kingdom Prospective Diabetes Study. Da ist damals ja ausgewiesen, es waren alles Menschen, die erstmalig einen Typ-2-Diabetes diagnostiziert bekommen haben. Und dann ist im Prinzip ausgetestet worden, von welchem Therapieziel profitieren die Patienten. Es gab eine Gruppe, die war intensiver eingestellt. Das bedeutet, die hatten niedrigeres HbA1c-Ziel. Die hatten am Ende im Mittel ein HbA1c von ungefähr 7. Und es gab die zweite Gruppe, die als konventionell behandelt bezeichnet wurde. Die hatten ein etwas höheres Therapieziel und hatten am Ende im Mittel ein HbA1c von knapp 8, von 7,9%. Und das ist eben mit unterschiedlichen Substanzen gemacht worden. Sulfonylharnstoffe sind damals getestet worden und Metformin und Insulin.
Und dann, wir sind jetzt Ende der 50er, da hatte eigentlich, waren die schon abgeschrieben, weil die Nebenwirkungen mit der Laktatazidose einfach so hoch war, dass man die überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte.
Im Prinzip hat man die schlechten Ergebnisse vom Fenformin und vom Buformin quasi aufs Metformin übertragen. Und das hat man ja auch gemerkt, wie lange das auch noch sozusagen in unsere Zeit übertragen wurde. Das Risiko für Laktazidosen hat ja lange Zeit dazu geführt, dass das Metformin ab einer Kreatinin-Clearance von unter 60 kontraindiziert war. Das ist ja zum Glück vor einigen Jahren aufgehoben worden und wir sehen keine Zunahme von Laktazidosen seither. Wir dürfen es mittlerweile einsetzen bis zu einer Kreatinin-Clearance von 30. Aber diese Angst vor den Laktazidosen hat eben lange, lange Zeit diese Substanz sehr in den Hintergrund gedrängt. Und deswegen Sulfonylharnstoffe waren 70er, 80er Jahre, war das Standardmedikament zur Behandlung des Typ-2-Diabetes.
Vermutlich wäre Metformin heutzutage gar nicht mehr zugelassen worden für eine Studie am Menschen, ne?
Das gilt für ein paar andere Substanzen auch, ich weiß auch nicht, aber das ist absolut wahr. Ja, der große Vorteil ist, dass wir eben fürs Metformin, auch fürs Glibenclamid immerhin exzellente Evidenz haben aus der UKPDS, dass wir also Daten dazu haben, wie die Effekte sind, aber eine klinische Studie damit könnte schwierig werden unter den heutigen Bedingungen.
Gut, jetzt haben Sie schon gesagt, im Mittelalter war nicht so ganz klar, wie es wirkt. Wir sind da ein Stück weiter. Vielleicht können Sie uns die Wirkung von Metformin auch nochmal nahelegen.
Ja, das ist auch eine gute Frage. Wir haben das letztens versucht, zusammen auch noch mit einem Pharmakologen zu recherchieren. Wie ist denn der genaue Wirkmechanismus von Metformin? Und man muss ganz vorsichtig sagen, so ganz genau weiß man es auch heute nicht. Was wir wissen ist, dass es einen deutlichen Effekt auf die hepatische Gluconeogenese hat. Das sehen wir ja auch eindrucksvoll, wenn wir das abends geben von Patienten. Wir hatten eben schon drüber gesprochen, Patienten, die über die Nacht starke Blutzuckeranstiege haben, weil sie eine starke Gluconeogenese haben. Da wirkt Metformin exzellent, weil es die hepatische Gluconeogenese hemmt. Und das ist wahrscheinlich auch der ausgeprägteste Effekt, den sie hat. Und wir wissen, dass Menschen unter Metformin etwas weniger Kalorien zu sich nehmen. Also wenn man das vergleicht, also es hemmt ein bisschen den Appetit, was möglicherweise, da kann man sich jetzt schon wieder die Frage stellen, ist das Wirkung oder Nebenwirkung? Denn die unangenehmste Nebenwirkung von Metformin wäre ja Durchfälle, Völlegefühl. Das wären sozusagen die wichtigste Nebenwirkung. Aber es führt eben dazu, die Menschen essen etwas weniger und sie nehmen etwas an Gewicht ab und es hemmt die Gluconeogenese in der Leber.
Vielleicht einfach nochmal, weil das klinisch auch so häufig relevant ist. Metformin und die Laktatazidose. Was müssen wir da klinisch wissen?
Ja, also machen wir erstmal den praktischen Teil. Fürs Metformin gelten die sogenannten Sick Day Rules. Also an Tagen, wo man mit fieberhaftem Infekt im Bett liegt, vor Kontrastmitteleingriffen, vor operativen Eingriffen, muss man das einfach pausieren. Und das kann man ehrlich gesagt in allermeisten Fällen völlig ersatzlos pausieren. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel zu einer Herzkatheteruntersuchung kommt und das als ein Notfall ist, ist es ein Notfall. Aber wenn es eine elektive Kontrastmitteluntersuchung ist, einfach 2 Tage vorher absetzen, 2 Tage danach weiter pausieren und dann wieder ansetzen. Und wenn der Blutzucker dann mal ein paar Tage ein bisschen höher ist, das ist in aller Regel überhaupt kein Problem. Aber eben auch zum Beispiel gerade ältere Patienten, dann, wenn die exsikiert sind, wenn sie zum Beispiel Magen-Darm-Infekt haben, auch da einfach, solange man krank ist, die Tabletten pausieren. Und dann muss man sagen, ist das exzellent sicher. Sie haben am Anfang erzählt, dass ich auch in der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft tätig bin. Über meinen Schreibtisch hätte ich fast gesagt, laufen alle UAW-Meldungen, also unerwünschte Arzneimittelwirkungen mit Todesfolge. Und da kommen immer wieder auch gelegentlich, vielleicht so 2, 3, 4 Mal im Jahr, lese ich Fälle von Todesfällen unter Metformin mit Laktazidose. Und bei allen diesen Fällen, die ich da sehe, sind es immer harte Verstöße gegen die Kontraindikationen. Also sowas wie 3 mal 1 Gramm Metformin bei einer Kreatinin-Clearance von 40, ja, nach Kontrastmitteleingriffen. Also ich lese das immer und denke, ach Mensch, das hätte man verhindern können, wenn man einfach sich an diese Regeln gehalten hätte. Das sind ganz, ganz wenige Fälle, es ist kein wirklich großes Problem und wir haben hier eine Zunahme der Verordnungszahlen von Metformin, seitdem die Kreatinin-Clearance-Grenze ein bisschen nach unten verschoben ist und wir sehen nicht in den Zahlen, dass dort Laktazidosen relevant zugenommen haben. Also ich glaube, der Hauptpunkt ist, bei Niereninsuffizienz einfach ab einer Kreatinin-Clearance unter 60 wirklich nicht mehr zu geben als 2 mal 500 Milligramm. Und wenn die Patienten an die 30er Kreatinin-Clearance-Grenze gehen, es dann auch wirklich abzusetzen.
Was ich gar nicht so einfach finde, ist dieses im Krankheitsfall absetzen. Was heißt denn das überhaupt? Heißt das 38 Grad 5 Fieber? Heißt das leicht erhöhte Temperatur? Heißt das ein bisschen Schnupfen? Also wann sollte ich als Hausarzt dran denken, raus damit?
Ich sage meinen Patienten, wenn sie sich krank fühlen. Ja, das ist sicherlich sehr, sehr unterschiedlich, aber also die Botschaft ist doch Safety first. Ja, und lieber setzt jemand das mal für 4 Tage beim Schnupfen ab und es wäre nicht nötig gewesen, als dass jemand es bei der relevant anlaufenden, weiß ich nicht, großen Pneumonie einfach noch weitergenommen hat. Das ist natürlich immer gerade bei den älteren Patienten ein Problem, nicht insbesondere wenn die dann auch noch zu Hause einen Pflegedienst haben. Da wird dann eine Wochenbox vorweggestellt. Das ist sicherlich nicht leicht. Aber wenn man darüber redet und sagt, also wenn sie sich krank fühlen, ja, spätestens dann, wenn sie sich wegen Krankheit wieder ins Bett oder auf die Couch legen, spätestens dann ist es der Zeitpunkt gekommen, einfach bis man wieder ganz gesund ist, die zu pausieren.
Okay. Alles klar. Und jetzt haben Sie gesagt, da wird zum Teil auch ein bisschen mit härteren Bandagen gekämpft in der Diabetologie, ob nun Biguanide oder nennen wir es einfach Metformin oder Sulfonylharnstoffe, beides Oldies but Goldies. Vielleicht können Sie uns da auch nochmal mit reinnehmen. Was ist da der Kampf?
Na, also Kampf ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eben der Patient, wir sind uns alle einig, wenn der Patient es verträgt und wenn der Patient keine Kontraindikation hat fürs Metformin, ist Metformin in aller Regel der erste Therapieschritt. Und häufig klappt das ja auch eine ganze Zeit ganz gut. Dann sagen wir mal, der hat 2, 3, 4 Jahre Metformin und dann steigt irgendwann der HbA1c langsam an und wir denken, okay, wir brauchen einen zweiten Kooperationspartner. Und dann geht es eben die Frage, da hätten wir früher jetzt gar nichts anderes gegeben, ein Sulfonylharnstoff, oder geben wir eine von den neueren Substanzen, die jetzt sozusagen dann danach noch aufs Tableau gekommen sind. Und dann muss man natürlich sagen, wir haben bei diesen Substanzen, über die wir jetzt sprechen, Metformin, Sulfonylharnstoffe, wir reden so über 20 Cent Tagestherapiekosten. Und bei den neueren Medikamenten, gerade als die noch, die nicht generisch sind, sind wir irgendwo zwischen 1, 2 und bis zu 4 Euro Tagestherapiekosten. Und Sie ahnen, dass die Einflüsse der Industrie, diese Substanzen sozusagen nach vorne zu bringen, dann groß sind. Und deswegen, die neuen Substanzen, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, können in bestimmten Situationen Sachen, die können die alten Substanzen definitiv nicht. Die Patienten haben in bestimmten Situationen von neueren Substanzen einen Benefit und dann sollte man die unbedingt auch einsetzen, aber eben auch nur in den Situationen. Und ich bin ein Fan von evidenzbasierter Medizin und der Frage, eben dann, wenn es von den neuen Substanzen keinen Benefit gibt, dann kann man auch sehr gut mit den Oldies but Goldies die Patienten behandeln. Das heißt, ich gebe relativ gesunden Menschen mit Typ-2-Diabetes, wenn die Metformintherapie nicht ausreicht, ist häufig bei mir der Sulfonylharnstoff der nächste Schritt. Und da wird man von anderen Diabetologen manchmal auch angegangen. Aber nochmal, von dem Diskurs lebt ja auch unser Berufsbild, dass wir sozusagen dann auch in die Diskussion miteinander gehen.
Was die Wirkung angeht, schauen wir uns die jeweils dann an, wenn wir alle Substanzen noch mal ein bisschen genauer besprochen haben. Lassen Sie uns weitergehen. Jetzt sind wir gerade 1957. Wir haben jetzt auf dem Markt Sulfonylharnstoffe und Metformin als Biguanid. Wie ging es dann weiter?
Ja, also Metformin ist übrigens in den USA erst 1994 zugelassen worden, also deutlich später. Und dann kam mit der Veröffentlichung der UKPDS 1998 kam sozusagen das Metformin in breite Verwendung. Also in der Zeit gab es auch keine weiteren neuen Substanzen, sondern es war ganz lange Zeit eine Welt überwiegend aus Sulfonylharnstoffen und dann aus Sulfonylharnstoffen und Metformin. Und dann kam so in den 90er Jahren die Entwicklung der Thiazolidindione. Die Jüngeren unter unseren Zuhörern kennen die wahrscheinlich gar nicht mehr, weil die sind gestartet und dann wieder ziemlich hart abgestürzt. Das waren Substanzen wie Pioglitazon und Rosiglitazon. Wir haben auf die damals große Hoffnung gesetzt, weil deren pharmakologischer Effekt war, dass sie sehr ausgeprägt auf die Insulinresistenz wirken. Und das genau ist ja ein großes Problem unserer Patienten mit dem Typ-2-Diabetes. Und also die sind mit großer Hoffnung gestartet, die haben auch gut die HbA1c-Werte gesenkt. Das Problem ist, dass sie dramatische unerwünschte Arzneimittelwirkungen hatten. Es fing an mit Troglitazon, das 1999 eingeführt hat, auch in Deutschland eine Zulassung erhalten. Aber bereits wenige Monate später haben sich Fälle von schwerer, teils tödlicher Hepatotoxizität gezeigt. Da sind Menschen im Leberkoma gestorben. Und die Troglitazone waren sozusagen an der Stelle sofort wieder vom Markt. Das war eine ganz kurze Phase. Und dann gab es eben für eine gewisse Phase, für 5, 6 Jahre gab es Rosiglitazon und Pioglitazon. Und dann gab es eine große Meta-Analyse im New England Journal, die gezeigt hat, dass es unter Rosiglitazon ein erhöhtes Myokardinfarktrisiko gab. Das hat zu einer Rücknahme der Zulassung geführt. Und das Pioglitazon ist dann sozusagen irgendwann so bewertet worden, das ist im Prinzip noch auf dem Markt, ist aber nicht mehr erstattungsfähig für Patienten in gesetzlichen Krankenkassen mit der Begründung, die glaube ich auch zutrifft, dass der Nutzen geringer ist als der Schaden. Auch da gibt es Ödeme, Gewichtszunahme, Herzinsuffizienzrate steigt an. Also diese Substanzklasse ist, ich sag mal, etwas flapsig mausetot.
Jetzt haben Sie die Studie angesprochen im New England Journal of Medicine. Hier ein kurzer Hinweis, wir haben 2 Live-Online-Fortbildungen in Kooperation mit der New England Journal of Medicine Group. Das sind 2 Kurse. Der eine heißt Core Concepts in Clinical Research. Da geht es um klinische Forschung. Und der zweite Kurs heißt From Evidence to Impact. Da geht es um Fachwissen im Gesundheitswesen und Strategien, klinische Evidenz wirksam in die medizinische Praxis einzubringen. Ich setze euch Links in die Shownotes. Da findet ihr dann alle Infos, falls ihr an diesen Fortbildungen teilnehmen wollt. Und ich habe jetzt noch mal eine Frage zu den Glitazonen, und zwar zum Pioglitazon. Da gab es ja auch Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Blasenkrebs.
Stimmt, das Blasenkrebsrisiko war auch etwas. Die Diskussion darüber hat sich dann am Ende dadurch erledigt, dass einfach die Substanz nicht mehr eingesetzt wird. Also in den USA ist das, haben die, glaube ich, noch eine Zulassung. Da mag das auch noch sein. In Deutschland sehe ich keine Patienten mehr, weil die müssten es auch noch selber bezahlen. Eigentlich ist das eine Substanz, die Klasse ist völlig tot.
Ja, für mich sind die immer so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde, weil die Wirkung ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein, und die Nebenwirkungen dann eben fürchterlich. Also wenn wir uns nochmal anschauen, wie die funktionieren, das läuft ja über die Aktivierung eines Transkriptionsfaktors PPAR-Gamma, und das führt eben dazu, dass mehr Triglyceride im Fettgewebe gespeichert werden, weniger insulinresistenzfördernde Stoffe, also zum Beispiel freie Fettsäuren, freigesetzt werden, dass die Insulinresistenz abnimmt, dass die Glukoseaufnahme wiederum in Muskeln und Fettzellen steigt und dann auch noch weniger hepatische Glukosefreisetzung stattfindet. Also alles durch diesen Transkriptionsfaktor. Aber eben, wir haben diese wahnsinnig schwierigen Nebenwirkungen, die dann letztlich ja auch dazu geführt haben, dass diese Stoffe nicht mehr eingesetzt werden klinisch.
Also ich finde das ein tolles Stichwort mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde, weil das war ein Desaster, muss man ja ehrlich sagen. Aber es hat einen großen Vorteil gehabt, weil das hat dazu geführt, dass die FDA festgelegt hat, dass neue Antidiabetika nur dann auf den Markt kommen dürfen, wenn eine Endpunktstudie bereits läuft. Um sozusagen nicht diesen Effekt zu haben, dass eine neue Substanz auf den Markt kommt und wir die Nachteile dann erst in der Versorgung sehen. Und deswegen muss man einmal sagen, also in jedem Schlechten ist möglicherweise auch was Gutes, und in diesem Problem ist eben dann auch was Gutes. Seitdem haben wir für alle neuen Substanzen immer auch kardiovaskuläre Sicherheitsstudien sehr früh.
Und eben nicht nur Antidiabetika, ne? Das gilt für alle Medikamente überhaupt.
Das stimmt. Das war eben, also ich glaube, die Antidiabetika waren die, die den Anstoß gegeben haben für diese Entwicklung.
Also eigentlich ein historisches Ereignis, was die Arzneimittelforschung am Menschen angeht.
Ja, und auch ein historisches Ereignis für Arzneimittelsicherheit, weil wir eben nochmal sagen können, warum ist Arzneimittelsicherheit so wichtig? Ja, und darum sind, mache ich noch kurz Werbung für die AKDE, warum ist es so wichtig, Arzneimittelnebenwirkungen zu melden? Weil nur mit diesen Signalen, die durch die Spontanmeldungen kommen, kriegen wir sozusagen dann eben auch rasch Risikosignale, um reagieren zu können.
Da könnten wir eigentlich auch mal eine Podcast-Episode zu machen, wie man sowas dann am besten meldet.
Ja, sehr gerne. Spannendes Thema.
Na, dann machen wir das, würde ich sagen. Okay, also wir sind jetzt Ende der 90er. Fußball-WM in Frankreich läuft gerade. Wie ging es dann weiter?
Ja, also dann kam die Thiazolidinione, die sind dann sozusagen Anfang der 2000er, 2005, 2006 sind die irgendwann sozusagen dann vom Markt gekommen. Und das nächste, was dann kam, waren die Gliptine. Die DPP-4-Hämmer, Dipeptidylpeptidase 4, das kann ich immer genau ein einziges Mal aussprechen. Das sind Medikamente, die oral eingenommen werden. Also der Hauptvertreter, ich glaube fast der einzige, der wirklich noch eine Relevanz hat im Markt, ist Sitagliptin. Das kennen, glaube ich, alle, die zuhören. Das ist hat ein großes Verordnungsvolumen weiterhin. Das ist eine Substanzklasse, die hemmt den körpereigenen Abbau von GLP-1, Glucagon-like Peptide 1, das ist ja im Prinzip ein körpereigenes Hormon, das wird durch das DPP-4 abgebaut, und wenn wir diesen Abbau hemmen, erzeugen wir dadurch höhere Spiegel vom GLP-1, und das ist der Wirkmechanismus dieser Substanzklasse. Das heißt, die fördern ein bisschen die Insulinsekretion, sie hemmen das Glucagon, und das machen sie, und das ist ein interessanter Aspekt, das machen sie glukoseabhängig. Das heißt, sie machen alleine und auch in der Kombination mit Metformin keine Unterzuckerung.
Können Sie vielleicht nochmal die Aufgaben des Glucagon-like Peptides 1 erklären, dass wir da vielleicht das nochmal ein bisschen parater haben?
Das GLP-1 macht 3 überwiegende Dinge. Das GLP-1 fördert die Insulinsekretion. Es hemmt gleichzeitig die Glucagonsekretion. Das heißt, wir haben nicht nur mehr Insulin, sondern auch weniger Gegenspieler. Und es wirkt an der Magen-Darm-Motilität und es wirkt auf Sättigungszentrum. Also es ist eine Substanz, die mehr Insulin, weniger Glucagon, und dann kommt eben dieser Effekt von verzögerter Magenentleerung und Darmmotilität und eine gewisse Wirkung auf das Sättigungszentrum. Nun muss man sagen, dass die Spiegel, die wir selber aufbauen, sind nicht sonderlich hoch im menschlichen Körper. Und jetzt gibt's eben, die eine Variante ist eben den Abbau zu hemmen, oder dann kommen wir sozusagen auf die nächste Substanzklasse, ist eben eine am GLP-1-Rezeptor wirkende Substanz einzuführen, die sehr, sehr viel höhere Spiegel erzeugt als wir selber im menschlichen Körper produzieren.
Gut, aber lassen Sie uns nochmal kurz zurückgehen. Also das sind die Wirkungen von GLP-1 und was wir jetzt mit den Gliptinen machen, mit den DPP-4-Hämmern, ist, wir hemmen das Enzym Dipeptidylpeptidase 4 und dadurch haben wir dann mehr Glucagon-like Peptide 1.
Genau.
Und kriegen die ganzen wunderbaren Effekte dieses GLP-1 auf den Diabetes.
Ja, ein bisschen.
Ein bisschen.
Also wir kriegen eine HbA1c-Senkung. Wir ziehen gleich einmal den Vorhang runter und zeigen, wie denn der Effekt auf den HbA1c-Wert ist. Die wirken schwächer als die anderen Substanzen, die wir bisher besprochen haben, auf den HbA1c. Sie machen am Gewicht, ich glaube, die Aussage ist, sie sind gewichtsneutral. Also es ist wenigstens eine Substanz, von der die Menschen nicht zunehmen. Aber die DPP-4-Hämmer sind eben, wenn wir über die Effekte reden, sind eine der ersten Substanzklassen, die eben darunter unter diese neue Regelung fühlen, dass es kardiovaskuläre Sicherheitsstudien geben sollte. Und dabei ist eben kein Nachteil rausgekommen, aber auch kein Benefit. Also wir kommen ja jetzt gleich auf Substanzklassen, die ein kardiovaskuläres Benefit gezeigt haben. Und da muss man sagen, sind die DPP-4-Hämmer quasi inert. Das heißt, es gibt keinen Benefit. Und damit muss man sagen, ist es eine, aus meiner Sicht, ja, nicht mehr so sehr populäre Substanzklasse, obwohl die einen unglaublichen Marktanteil haben.
Okay, alles klar. Also die werden noch eingesetzt. Aber durch die neueren Entwicklungen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, würden Sie jetzt sagen, es sind vielleicht mittlerweile bessere Medikamente auf dem Markt?
Ja, also der große Vorteil von den DPP-4-Hämmern ist auch, wir haben vorhin schon über unerwünschte Wirkung, Nebenwirkungen gesprochen, die haben fast keine UAWs. Also das ist eine extrem gut verträgliche Substanzklasse, die ein bisschen den HbA1c senkt. Dann sind sie jetzt irgendwann generisch geworden. Die haben einen unglaublich hohen Verschreibungsanteil. Das ist eine Substanzklasse, die aber nicht zeigt, wir wissen weder, ob sie kardiovaskuläre Endpunkte positiv beeinflussen. Also da gibt es eine Studie, die gezeigt hat, dass sie das nicht tun. Und es gibt keine Studie, die zeigt, dass sie mikrovaskuläre Endpunkte verbessern. Wir haben keinen wirklichen Wirksamkeitsnachweis. Und das ist eigentlich ein Grund, weswegen ich sage, also ich versuche mich aus den DPP-4-Hämmern massiv zurückzuziehen. Es gibt nachher, kommen wir bei den Kasuistiken drauf, ein, zwei ganz spannende Situationen, wo es eine kleine Nische noch gibt, wo ich sage, da haben die einen großen Stellenwert. Aber in der Regel ist das keine Substanzklasse, die ich noch im großen Stil einsetze. Ich versuche eher, mich daraus zurückzuziehen.
Klare Worte hier. Vielleicht sind sie so beliebt, weil man sie so gut mit Metformin und mit Sulfonylharnstoffen kombinieren kann.
Genau. Sie sind gut kombinierbar, also die Kombinationen funktionieren. Sie können auch sogar eine Dreierkombination machen. Also wenn Sie sagen, Sie haben mit Metformin begonnen und man hat dann vielleicht einen Sulfonylharnstoff dazugegeben, kann man auch einen DPP-4-Hämmer dazugeben. Ich würde das, wie gesagt, nicht mehr tun, weil ich würde als dritten Kooperationspartner immer eine Substanz wählen wollen oder vielleicht sogar als zweiten in vielen Situationen, bei dem wir einen Nachweis auf patientenrelevante Endpunkte haben. Und das haben wir für die DPP-4-Hämmer eben gerade gar nicht.
Aber das sind jetzt Infos von heute, ne? Also wir sind jetzt auf unserem Zeitstrahl irgendwo Mitte der Nullerjahre. Da sind die noch ganz groß dabei, ne?
Die sind ganz groß dabei. Also das ist ein Blockbuster-Medikament geworden. Also gibt ja immer den sehr schön diesen Arzneiverordnungsreport. Und einfach um so eine Idee zu haben, die DPP-4-Hämmer liegen so im Bereich von 390 bis 400 Millionen Defined Daily Doses. Das ist richtig viel. Ne? Also die werden noch getoppt vom Metformin. Das liegt dann eher bei 600 bis 700. Aber das ist weiterhin eine der hauptverordneten Substanzgruppen. Und das war eine ganze Zeit so. Und dann kam eben die Frage, die Idee des GLP-1 war ja mit den DPP-4-Hämmern schon sehr sozusagen ins Bewusstsein gekommen, dass das eine Substanz sein könnte, dass wir GLP-1 oder eben GLP-1-Agonisten sehr positive Effekte auslösen können. Die ersten Forschungen dazu sind gemacht worden, wirklich mit synthetisierten GLP-1. Das Problem ist, das hat eine unglaublich kurze Halbwertszeit. Das ist in den Studien, wo man das sozusagen getestet hat, das GLP-1, ob das einen Effekt hat, sind die Patienten mit Perfusoren, also die Probanden, mit Perfusoren durch die Gegend gelaufen, weil sie mussten das als Dauerinfusion geben. Und was dann eben geschehen ist, ist, dass man in der Lage war, man hat eine Substanz gefunden, die man subkutan injizieren kann, die nicht so schnell abgebaut wird. Und das war im Jahr 2005 ist das zugelassen worden. Das war damals das Exenatide, das damals noch zweimal täglich gespritzt werden musste. Das Exenatide war eine Substanz, die war gefunden worden im Speichel des Gila-Monsters. Das ist so eine Echsenart. Und das war damals auch die Geschichte, die dazu erzählt werden konnte. Und das hat eben, dieses Exenatide hat GLP-1-Effekte. Und das war eben aber eben damals noch eine Substanz, die zweimal täglich gespritzt werden musste. Und dann im Zuge der Veränderung oder neuer Substanzen ist dann eben eine Formulierung gekommen, die musste nur noch einmal am Tag gespritzt werden. Das war das Liraglutid. Und dann sind eben Formulierungen auf den gefunden worden, die nur noch einmal die Woche gespritzt werden müssen. Und das hat den unglaublichen Hype ausgelöst. Und dann sind wir beim Semaglutid als erste Substanz, die einmal wöchentlich gespritzt werden musste. Dulaglutid gehört dazu. Also dann sind eben einmal wöchentliche Injektionen möglich geworden.
Und das sind die GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Das war dann diese neue Substanzklasse.
Genau. Am Anfang mal hat man von GLP-1 Analoga gesprochen. Das sind aber gar keine Analoga mehr des GLP-1, sondern es sind einfach Substanzen, die an denselben Rezeptor binden. Deswegen ist eigentlich die korrekte Bezeichnung, wenn man es ganz genau sagen will, eben GLP-1-Rezeptoragonisten.
Und wer kommt auf die Idee, den Speichel des Gila-Monsters zu untersuchen, ob da eine antidiabetische Substanz drin ist?
Ja, das habe ich mich damals auch gefragt. Was ich erfahren habe, ist, dass es Firmen gibt, die nichts anderes machen als, ich sag mal, sehr erstaunliche Sekrete von Tieren oder auch von Pflanzenbestandteilen, die sozusagen zu analysieren und in Datenbanken zu tun. Und wenn Sie dann als Hersteller, Sie suchen sozusagen eine Substanz, die eine bestimmte Struktur hat, um zum Beispiel einen bestimmten Rezeptor zu binden, dann können Sie in solchen Datenbanken fündig werden und schauen, ob es vielleicht eine Substanz gibt, die in die Richtung wirkt. Und so ist das rausgekommen. Also es hat keiner dem Gila-Monster den Speichel entfernt, um zu gucken, ob das gegen Diabetes wirkt, sondern offensichtlich war, so habe ich das damals verstanden, war diese Substanz in einer Datenbank gespeichert und man sagte, okay, die Struktur des Moleküls könnte gut diese Wirkung auslösen. Und so war es dann eben auch.
Aber die GLP-1-Rezeptoragonisten und die Gliptine, die DPP-4-Hämmer, die können wir uns also so ein bisschen Huckepack merken,
genau,
weil die Endstrecke ja eigentlich relativ gleich ist. Wir haben mehr Aktionen am GLP-1-Rezeptor. Wer ist stärker? Wer wirkt stärker von den beiden?
Die GLP-1-Rezeptoragonisten wirken deutlich stärker. Mhm. Die erzeugen sehr, sehr hohe Spiegel im Körper und deswegen sind diese Effekte viel ausgeprägter. Ich habe eben schon gesagt, unter den DPP-4-Hämmern nehmen die Menschen nicht zu, aber sie nehmen nicht ab. Einer der wichtigsten Effekte im Moment, der ja sozusagen auch bei Menschen ohne Diabetes im Moment unglaublich diskutiert wird, ist ja die Gewichtsabnahme. Also wir haben das erste Mal eine Substanzklasse, bei der Menschen mit Diabetes eine deutliche Verbesserung des HbA1c haben und gleichzeitig eine Gewichtsabnahme. Bisher hatten wir immer die potente Substanz zur Blutzuckersenkung war Insulin, was aber dann eigentlich immer auch zu einer Gewichtszunahme geführt hat. Und jetzt haben wir zum ersten Mal das andersrum. Das ist natürlich auch eine faszinierende Entwicklung und ist eine spannende Substanzklasse, gar keine Frage.
Jetzt ist es ja so, Gliptine bzw. DPP-4-Hämmer sind ja generisch mittlerweile. Wie sieht das bei den Glucagon-like-Peptide-Rezeptoragonisten aus?
Die sind bis jetzt nicht generisch. Das sind im Moment alles noch Originalpräparate mit entsprechenden Preisen. Wir haben jetzt ja sozusagen die nächste Fortentwicklung der GLP-1-Rezeptoragonisten ist ja, dass wir jetzt ein dual wirksames Medikament haben. Das ist das Tirzepatid. Das hat zum einen einen Effekt aufs GLP-1, bindet an den GLP-1-Rezeptor und dann auch noch an den GIP-Rezeptor. Das ist ein gastrointestinales Peptid. Und diese zweifache Wirkung, also diese Bindung an die zwei verschiedenen Rezeptoren, führt eben auch nochmal dazu, dass die HbA1c-Senkung etwas stärker ist, dass die Gewichtsabnahme etwas stärker ist und dass auch nach meiner Wahrnehmung die Nebenwirkungen etwas stärker sind. Aber der Effekt ist deutlicher als bei dem reinen GLP-1-Rezeptoragonisten.
Und GIP, das steht für Glucose-Dependent Insulinotropic Peptide.
Danke, dass Sie das gesagt haben. Das hätte ich jetzt nicht fehlerfrei über die Rampe gebracht.
Ich habe geübt, ich gebe es zu. Also, und die neue Generation, die hat jetzt also eine Wirkung an beiden, am GIP und am GLP-1-Rezeptor.
Genau, das ist sozusagen die neueste Substanz, das Tirzepatid. Am Horizont zeichnet sich schon eine Substanz ab, die an drei verschiedene Rezeptoren bindet. Also diese Substanzklasse wird uns, glaube ich, noch lange Zeit beschäftigen. Da kommen noch weitere Substanzen auch auf den Markt.
Okay, ich denke, wir sollten auch hier einmal noch über die unerwünschten Arzneimittelwirkungen reden.
Ja, das sollten wir unbedingt. Also die Hauptnebenwirkung ist Übelkeit. Teilweise, wenn es sehr ausgeprägt ist, gibt es auch mal vereinzelte Patienten, die darunter erbrechen müssen. Durchfälle sehe ich auch noch gelegentlich und ich muss ehrlich gestehen, das war eine meiner großen Fehleinschätzungen, die ich gehabt habe, als ich die ersten klinischen Daten gesehen habe oder Studiendaten gesehen habe, damals zum Exenatide, da kommen so Übelkeitsraten von, ich glaube, das waren so um die 30% der Patienten mit Übelkeit, 7% haben erbrochen und ich habe gedacht, diese Substanzklasse, wer wird das nehmen wollen, das will doch keiner einnehmen und das stimmt aber nicht, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Patienten haben, das sind ganz häufig eben Menschen, die das Problem haben, dass sie ihr eigenes Essverhalten nicht regulieren können. Wann höre ich auf zu essen? Das bekommen die einfach schlecht hin. Und was dieses Medikament macht, ist, es verschiebt diese Grenze von, ab wann bin ich wirklich satt, deutlich nach vorne. Das heißt, das Medikament hilft den Menschen, sich selber zu begrenzen. Und deswegen wirkt es eben nicht nur bei Menschen mit Diabetes, sondern dieser Effekt tritt auch ein bei Menschen ohne Diabetes. Weswegen das als mit dem Schlagwort Abnehmspritze ja einen unglaublichen Hype ausgelöst hat, der noch dazu geführt hat, dass ein ganz großer Teil, wir über bestimmt 2 Jahre große Engpässe in der Versorgung von Menschen mit Diabetes mit dem Medikament hatten, weil der Markt eben leer gefegt war durch Menschen ohne Diabetes. Man muss einmal sagen, dass diese gastrointestinalen Nebenwirkungen, die verbessern sich mit der Zeit. Wir haben sie ehrlich gesagt bei der Substanzklasse ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, dass die zweimal am Tag gespritzt werden mussten, da waren die besonders stark. Ich glaube, dass der Effekt dadurch besonders stark ist. Immer wenn die Substanz anflutet, ist der Effekt stark. Und wenn sie natürlich zweimal am Tag so eine Anflutung haben, dann haben sie den Effekt relativ stark. Bei den wöchentlichen ist es deutlich weniger und bei großen Teil der Patienten gibt sich das auch ganz wieder. Manchmal gibt es vereinzelte Patienten, die auch bei niedriger Dosis das einfach gar nicht vertragen und sagen, ich möchte das nicht weiternehmen, das ist mir zu viel Übelkeit.
Und wenn man sie aber absetzt, dann nimmt man wieder zu, ne?
Genau, und vielleicht ist das ja irgendwann mal anders zu sagen, wir reden mal sozusagen über Gewicht, ja? Da würden wir jetzt ein Riesenthema aufmachen, wenn wir jetzt über Gewicht reden würden. Aber ja, die nehmen wieder zu, wenn sie das wieder absetzen. Aber auch vielleicht nochmal so ein praktisches Erfahrungsding zum Thema, man hat weniger Appetit. Es gibt einige Patienten, die sagen, zu Weihnachten oder zu irgendwelchen Familienfeiern, angefangen hat das in Amerika mit Thanksgiving, da pausieren die das 2 Wochen vorher. Also wenn man da sozusagen dann zu Weihnachten am Tisch sitzt oder wie man isst so 2 Hubs Kartoffelpüree und die anderen vertilgen da die Weihnachtsgans, das ist sozial ja auch schwierig. Das heißt, damit die dann sozusagen da auch mit Appetit mitessen können, pausieren die das gelegentlich, um sozusagen diesen sozialen Aspekt dann sozusagen wieder wahrnehmen zu können.
Und wenn Sie jetzt sagen, Mitte der Nullerjahre ging das los, warum ist dieser Hype jetzt eigentlich erst aufgetreten?
Ja, der Hype ist, glaube ich, deswegen jetzt erst aufgetreten, weil wir jetzt noch nicht so lange Substanzen haben, die einmal die Woche gespritzt werden. Und dann ist es immens getriggert worden durch Prominente. Ja, also ich sage, wir haben ja insgesamt die Situation, dass wir auch außerhalb von der Medizin durch Social-Media-Kanäle sozusagen eine ganz andere Art von Informationsverbreitung erleben. Und ich glaube, dass der allergrößte Teil des Treibens, das man damit abnehmen kann, ist über Social Media gekommen. So Leute wie Elon Musk war jemand, der darüber getwittert hat, dass er das genommen hat. Schauspieler haben darüber gesprochen. Vor 3 Jahren bei der Oscar-Eröffnung ist das gesagt worden. Da steht der Moderator oben und sagt, ihr seht alle heute so fabelhaft aus. Wenn ich euch so sehe, dann überlege ich, ist jetzt der richtige Moment für mich, mit Ozempic anzufangen. Also da ist das irgendwie zu so einem Mainstream geworden, dass man sich gegenseitig erzählt, dass man das spritzt zum Gewicht abnehmen.
Ganz neue Art von Informationsverbreitung ist vielleicht ein bisschen euphemistisch.
Das ist die nächste Frage. Die Frage, die ich mir natürlich immer stelle, ist das alles zufällig geschehen? Oder ist da eben noch anderes dahinter? Also es hat ja in den letzten 2 Jahren eine unglaubliche, in allen seriösen und auch Medien und auch vielleicht nicht ganz so seriösen Medien, war das voll von Informationen über die Abnehmspritze. Ne? Also alle großen Magazine, auch die ganz seriösen, da waren Artikel drin. Und ich bin mir immer nicht so sicher. Also das ist ja völlig unbezahlte Werbung für den Hersteller. Ja, also ja, natürlich muss man darüber berichten, das finde ich auch richtig, aber das hat den Hype natürlich, das aktiviert sich gegenseitig, das schaukelt sich gegenseitig hoch und ich sehe bis jetzt gar nicht so richtig ein Ende.
Okay, also da sind wir jetzt schon tief in auch fast eine gesellschaftliche Debatte geschlittert.
Das stimmt.
Wir sind aber interessanterweise, auch wenn es so modern und aktuell anmutet, ja immer noch ungefähr 20 Jahre voraus zu unserer heutigen Zeit, Mitte der Nullerjahre.
Das stimmt. Was uns noch fehlt, was dann als das kam, so dann, ich glaube die EMA-Zulassung war 2012, sind die SGLT2-Inhibitoren. Sodium Glucose, boah.
Ich habe das geübt. Achtung, Sodium Dependent Glucose Cotransporter 2.
Danke. Das finde ich heute, ich finde das eine total tolle Arbeitsteilung zwischen uns. Sie können die Begriffe gut aussprechen. Super, genau. Also das ist eine Substanzklasse, die ist gestartet als Antidiabetikum. Die Idee dahinter ist, und also das ist auch der Effekt, warum es blutzuckersenkend wirkt, ist, das ist eine Substanzklasse, die hemmt die Glukoserückresorption in der Niere. Und sozusagen die Idee war eben, dass dadurch mehr Glukose mit dem Urin ausgeschieden wird. Genau das passiert auch. Sie messen plötzlich große Mengen Glukose im Urin. Und die Idee und die Hoffnung war, dass darunter eben auch die Blutzuckerwerte sinken. Das tun sie auch in einem noch kleineren Ausmaß als die anderen Substanzen. Und dann ist was passiert. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwer mit gerechnet hat. Ich fand die Substanzklasse am Anfang ehrlich gesagt überhaupt nicht sexy. Also ein Medikament, das ein bisschen HbA1c-Senkung macht, das dazu führt, dass die Leute plötzlich mehr genitale Mykosen bekommen. Ich habe gedacht, was ist das für eine Substanzklasse? Aber was eben rausgekommen ist, es hat dramatisch positive Effekte an anderen Stellen. Es ist heutzutage ein Medikament, das überwiegend oder im großen Stil bei Herzinsuffizienzbehandlung eingesetzt wird. Wir haben festgestellt, dass es bei Patienten mit Niereninsuffizienz, mit Nephropathie positive Effekte hat. Mein guter Freund und Kollege Ingo Krenz, der Nephrologe ist, der hatte das viel früher gemerkt, als ich noch gelästert habe, hat er gesagt, da kommen noch spannende Effekte zutage. Und das ist eben das, was passiert ist. Es ist als Antidiabetikum gestartet und heutzutage geben wir das ja also ehrlich gesagt, nennen wir es mal kardionephrologische Risikoreduktion. Wir gucken gar nicht so sehr, der HbA1c interessiert vielleicht gar nicht so ganz doll, sondern aber wir wissen, dass Patienten, die zum Beispiel niereninsuffizient sind oder Patienten, auch die einen Herzinfarkt hinter sich gebracht haben, dass die eine Reduktion der Morbidität und auch der Gesamtmortalität haben. Also über das Thema weniger Sterben durch orale Antidiabetika haben wir die gesamte Zeit noch gar nicht gesprochen. Bei der Substanzklasse ist es so.
Ja, man fragt sich ja, wenn man jetzt so ein bisschen Studien, die rauskommen, verfolgt, was können die nicht?
Ja, ja.
Also die scheinen ja alles zu verbessern.
Es kommt immer noch was Neues dabei raus. Ein bisschen, finde ich, ist es so wie bei ASS, ne? Das habe ich, da wurde dann rausgemacht, weniger Dickdarmkrebs. Und so. Also kommt, also auch finde ich auch, bei den SGLT2-Inhibitoren kommt immer noch was raus. Das ist übrigens bei den GLP-1-Rezeptoragonisten auch ähnlich. Ne? Also es kommen immer mehr, werden mehr Endpunkte, die natürlich auch gewichtsassoziiert sind, werden adressiert. Schlafapnoe-Syndrom, Arthrose. Also da gibt es übrigens auch Daten dazu, dass die Leute weniger Alkohol trinken. Also da kommen sozusagen zusätzliche neue Effekte zutage. Man muss, glaube ich, dann immer noch mal ein bisschen seriös gucken, wie ausgeprägt ist der Effekt. Und vor allen Dingen finde ich, das ist mein Aspekt, immer zu schauen, in welcher Patientengruppe gilt das denn? Und bei denen das gilt, finde ich, sind das ganz wichtige Medikamente.
Dann lassen Sie uns doch mal auf die einzelnen Wirkstoffe schauen.
Also wir haben in Deutschland haben wir 3 auf dem Markt. Es gibt Dapagliflozin, es gibt Empagliflozin und die dritte Substanz ist Ertugliflozin. Und jetzt muss man einmal ganz hart sagen, für die ersten beiden Substanzen gibt es stapelweise exzellente Evidenz für Wirksamkeit auf patientenrelevante Endpunkte. Und das Ertugliflozin hat das gerade nicht. Es gibt eine Endpunktstudie vom Ertug, also die große Studie, über die alle immer reden bei SGLT2. Die erste war die EMPA-REC fürs Empagliflozin. Und die haben mit dem Ertugliflozin eine Studie gemacht mit fast identischem Design wie bei der EMPA-REC. Und da ist fürs Ertugliflozin nichts dabei rausgekommen. Es gibt für die Substanz keinen nachgewiesenen Benefit. Ich hätte am Anfang gedacht, das ist bestimmt ein Klasseneffekt. Als ich die Ergebnisse gesehen habe, muss ich sagen, okay, es ist kein Klasseneffekt. Also für Ertugliflozin, das ist auch viel günstiger. Deswegen gibt es Briefe von, übrigens zum Thema Werbung, kommen Briefe von Krankenkassen in die Arztpraxen, die uns sagen, schreiben Sie doch Ertugliflozin auf, da haben wir einen Rabattvertrag, das ist viel günstiger. Davon würde ich abraten, weil das Ertugliflozin hat denselben Wirkmechanismus, aber eben nicht dieselbe Wirkung, ganz offensichtlich.
Ja, erstaunlich, dass das nicht über Publication Bias einfach ins Nirvana gegangen ist, die Information. Mhm. War die vorangemeldet oder wie hat es die Info in die Öffentlichkeit geschafft?
Ich weiß es nicht. Also das ist erstaunlich. Also ich glaube, die haben die Hoffnung gehabt, die haben einen deutlich niedrigeren Preis verhandelt. Aber dass die Krankenkassen, das finde ich übrigens auch eine schwierige Situation. Also Werbung erkenne ich normalerweise ganz gut. Da steht oben ein Pharmahersteller drauf, wobei die bei uns in der Praxis automatisch im Schredder landet. Die landet gar nicht erst auf meinem Schreibtisch. Aber dass sozusagen Briefe von Krankenkassen kommen, die sich da sozusagen einbringen und sagen, ich soll das verordnen, weil da gibt es einen Rabattvertrag, aber eben nicht sagen, dass man die Wirkung dann nicht bekommt. Also dann lieber gar nichts einsetzen. Aber wenn man den Effekt haben will und wenn man sagt, das ist eine Situation, wo diese Substanzklasse Sinn macht, dann aus meiner Sicht muss es Empagliflozin oder Dapagliflozin sein.
Da mal wieder eine Hymne auf die evidenzbasierte Medizin. Ja. Und hier auch vielleicht nochmal der Hinweis auf unsere Kurse zusammen mit der New England Journal of Medicine Group, sind wir ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Okay, jetzt haben Sie genitale Mykosen angesprochen. Liegt das dann einfach daran, dass ein bisschen Glukose dann unten mit rauskommt beim Urin oder?
Genau. Also ich meine, das ist einfach daran, die Mikroorganismen, die wir alle auf der Haut haben, die freuen sich natürlich über das Nahrungsangebot, was da plötzlich daherkommt. Und das führt eben dazu, dass insbesondere Mykosen dort deutlich häufiger entstehen. Ich sehe plötzlich wieder bei Männern eine Balanitis, das habe ich die letzten 20 Jahre nicht gesehen. Und also es trifft beileibe nicht alle. Mein Eindruck ist, es betrifft eine bestimmte kleine Gruppe, die betrifft es dann auch immer wieder. Wir versuchen dann sozusagen, man setzt das Medikament einmal ab, behandelt sozusagen auch die Mykose gut und dann versuchen wir, in der Regel sind das ja Situationen, wo wir diesen Effekt gerne nutzen wollen und versuchen dann nochmal mit einer verbesserten Hygiene nochmal zu versuchen, ob es nicht dann auch geht. Für einen Teil geht das dann auch. Es gibt aber auch Patienten, die sozusagen sagen, nee, das hat jetzt zweimal nicht geklappt, die dann eben es deswegen auch nicht mehr weiternehmen.
Und das Zuckerangebot ist natürlich dann nicht nur über den Urin auf der Haut, sondern auch in der Harnblase vorhanden.
Genau, ne? Wobei man sagen muss, dass die Harnwegsinfekte auch in den Studien sind gar nicht, das ist nicht das große Problem, sondern das eigentlich wirkliche, das Relevante sind eigentlich die Mykosen.
Aber HWI ist ja ziemlich häufig, also auch einfach manchmal so. Sollte ich denn dann bei einem HWI immer die SGLT2-Inhibitoren pausieren?
Ich würde das aus praktischen Erwägungen einfach machen. Ja, wir behandeln den Harnwegsinfekt ja auch nur kurz. Also heutzutage würden wir ja einen unkomplizierten Harnwegsinfekt würden wir ja 3 Tage nur behandeln. Ich würde in der Zeit die Substanz einfach einmal pausieren. Dann haben Sie 2 Dinge gleichzeitig. Die Bakterien werden bekämpft und wir schneiden denen auch da einmal sozusagen diese massive Glukosezufuhr einmal ab. Das schadet ja überhaupt nicht, das ein paar Tage abzusetzen. Das kann man schadlos tun. Ich würde das empfehlen.
Dann lassen Sie uns noch über die Ketoazidose sprechen. Das ist ja eine sehr relevante UAW von SGLT2-Inhibitoren.
Absolut. Darüber müssen wir unbedingt sprechen. Das ist ja auch was, das ist übrigens auch ein sehr schönes Beispiel für Arzneimittelsicherheit. Die euglykämischen Ketoazidosen, die wir jetzt in der breiten Anwendung unter den SGLT2-Inhibitoren immer mal wieder beobachten, das sind Informationen aus der Versorgung. Das sind Informationen, seit wir die Substanz breit einsetzen, und sind keine Informationen gewesen aus klinischen Studien. Dazu waren es einfach zu wenige Patienten, wie das so ist in solchen Studien. Aber wir erleben eben immer mal wieder, dass Patienten, die einen Typ-2-Diabetes haben, wo wir die Ketoazidose ja eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Ja, also Ketoazidose ist ja für uns alle immer assoziiert mit Typ-1-Diabetes und absolutem Insulinmangel. Hier haben wir Patienten, die mit einer Ketoazidose unter SGLT2-Inhibitoren auffallen. Und das eben auch noch bei relativ guten Blutzuckerwerten. Also die haben nicht 600, sondern die haben vielleicht 180 und haben eben dennoch eine ausgeprägte Ketoazidose. Und das hat eine ganze Zeit gedauert, bis wir das sozusagen erkannt haben und auch vor allen Dingen Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern, dass man das sozusagen mit auf dem Schirm hat.
Können Sie uns da ganz kurz nochmal auf Stand bringen, wie man die Ketoazidose klinisch erkennt?
Ja, also die Ketoazidose ist ja, die Patienten kommen häufig mit Kussmaulatmung, also mit einer Hyperventilation, die versuchen, die metabolische Azidose respiratorisch zu kompensieren. Dann sind es häufig, also anfällig für solche Situationen sind verstärkt ältere Patienten, multimorbide Patienten, und sozusagen die sind eingetrübt, die sind nicht richtig wach, die können diffuse abdominelle Symptomatik haben, die können Bauchschmerzen haben. Es gibt nicht, das ist das Problem bei der Ketoazidose, sie haben nicht so den Einpunkt, wie gesagt, okay, das muss jetzt eine Ketoazidose sein, sondern es ist eine relativ akut eingesetzte Verschlechterung des Allgemeinzustands. Und eben also auffällig, ich habe gelegentlich auch schon mal einen Patienten in der Situation, der schwerkrank in die Praxis kam, der da mit einer Kussmaulatmung saß. Also das ist, glaube ich, von den Patienten wird das häufig wahrgenommen als Luftnot, die es dann gar nicht ist, sondern es ist einfach eine Hyperventilation und ein schlechter Allgemeinzustand. Das ist eine allgemeine Situation. Es gibt keine so ganz typisch spezifischen Symptome. Häufig sind Bauchbeschwerden mit dabei. Und dann können wir vielleicht da an der Stelle, wie kann man das verhindern? Also wer ist im Risiko und wie kann man das verhindern? Und da können wir einfach einmal kurz zurückgreifen auf das, was wir vorhin bei Metformin gesagt haben. Die Sick Day Rules gelten einfach für die SGLT2-Inhibitoren ganz genauso. Auch die kann man bei akuter Krankheit, bei Kontrastmitteleingriffen, vor Operationen einfach pausieren.
Also gleiches Management, obwohl es unterschiedliche Azidosen sind.
Absolut, das stimmt. Das eine ist eine Laktatazidose, diese ist eine Ketoazidose. Aber die Regeln, um es zu verhindern, sind zum Glück für beide gleich. Also die Aufklärung ist gleich. Bei solchen Situationen würde man sowohl das Metformin als auch die SGLT2-Inhibitoren einfach pausieren.
Was bedeutet das für eine etwaige Kombination von SGLT2-Inhibitoren und Metformin?
Ja, die müssen halt beide pausiert werden. Und wenn es sozusagen die häufigste elektive Situation ist, ja zum Beispiel eine Operation im Krankenhaus, dann ist in Zweifelsfällen, also das sind ja schon zwei Medikamente, die ja auch doch dann zusammen relevant den Blutzucker senken, und dann um eine Operation herum bedeutet das sicherlich, dass die vielleicht auch mal perioperativ Insulin brauchen, bis die wieder gut beieinander sind. Das haben aber mittlerweile auch die Anästhesistinnen und Anästhesisten gut auf dem Plan und machen das auch, und muss halt der Blutzucker dann engeres Monitoring haben rund um die Operation. Vielleicht sollten wir auf eine ganz seltene Nebenwirkung nochmal eingehen. Das ist die Fourier-Gangrän.
Ja, die nekrotisierende Fasziitis, häufig im Perineum, ne?
Ja, ganz genau. Also die ist so selten, dass es wirklich nur einzelne Fallberichte gibt. Aber es gibt sie, und ich glaube, da ist die entscheidende Botschaft. Wenn wir Patienten sehen, die unter SGLT2-Inhibitoren plötzlich über massive Unterbauchschmerzen klagen, das ist eine Situation, wo ich heutzutage, wenn so ein Patient oder so eine Patientin vor mir sitzen würde, würde ich sagen, sie müssen jetzt direkt einmal ins Krankenhaus. Einfach um das nicht zu übersehen, weil das ist ein dramatisches Krankheitsbild. Total selten, aber sozusagen das Risikosignal wäre Therapie mit SGLT2-Inhibitoren und ein massiver Unterbauchschmerz. Die, glaube ich, sollten kurzfristig angeguckt werden. Und nicht sagen, wir gucken morgen nochmal oder kommen Sie morgen zur Blutentnahme. Also lieber dann einmal falscher Alarm, als das ist ein dramatisch sich auch schnell entwickelndes Krankheitsbild.
Und wichtig dann auch auf einen Überweiser schreiben, ne? Das ist, ja. Braucht ja manchmal dann Mut, ne? Sowas Seltenes auch drauf zu schreiben und nicht irgendwie Abklärung, Abdomen oder so.
Ja, genau. Und so. Und dann wird ein Urinstix gemacht und dann sind da ein paar Leukos drin und ja, sie hatten Blasenentzündung und wie, genau. Also SGLT2, Fourier-Gangrän, Fragezeichen, würde ich mich dann auch trauen, drauf zu schreiben, einfach so, um eine Awareness dann in der Klinik auch zu haben.
Und dann lassen Sie uns noch über zwei weitere Substanzklassen sprechen, dass wir die mit drin haben, Alpha-1-Glucosidase-Hämmer und die Glinide. Starten wir doch mal mit den Alpha-1-Glucosidase-Hämmern.
Genau, wobei ich glaube, der einzig relevante Vertreter war die Acarbose. Das ist eine Substanz, die Glucoseaufnahme im Darm gehemmt hat. Und das hat dazu geführt, dass die Glucose dann, also die ist nicht aufgenommen worden, und das hat dann aber natürlich dazu geführt, dass die Glucose in den tieferen Darmabschnitten sehr schön verstoffwechselt wurde, und da kam dann auch die Hauptnebenwirkung daher, die haben massive Blähungen gemacht, hat einen kleinen Effekt gehabt auf die Blutzuckereinstellung, aber ich zitiere mal meinen ehemaligen Chef Herrn Dreyer, von dem ich viel Diabetologie gelernt habe, der hat gesagt, das ist ein Medikament für einen Eremiten, der in einer Hütte im Wald lebt. Das war ein Medikament, das schwer sozialverträglich war, weil es hat unglaubliche Blähungen gemacht. Ich habe in den letzten 10 Jahren keinen einzigen Patienten mehr mit der Substanzklasse gesehen.
Und die Glinide?
Ja, der relevante Vertreter ist das Repaglinid. Das ist eine Substanzklasse, die wirkt am Sulfonylharnstoffrezeptor, also die wirkt im Prinzip genau wie die Sulfonylharnstoffe, nur extrem kurz. Und zwar so kurz, dass man es zu den Mahlzeiten geben muss. Damit muss man es auch zu jeder Mahlzeit geben. Und sie sind weniger stark wirksam auf den HbA1c. Die Dreifachgabe ist ein bisschen unpraktisch. Und mittlerweile ist die Substanzklasse eingeschränkt in der Anwendung nur noch bei Patienten mit einer Niereninsuffizienz. Und in anderen Fällen sind die nicht mehr erstattungsfähig. Und ob die eine Rolle spielen bei der Niereninsuffizienz, kommen wir ja vielleicht nachher bei einer Kasuistik nochmal darauf.
Gern, ja. Jetzt ist wieder passiert, was immer passiert bei den oralen Antidiabetika. Es sind so viele, dass es schwierig ist, sich die ganzen verschiedenen Klassen zu merken. Können wir da vielleicht einfach nochmal im Schnelldurchlauf durchgehen? Vielleicht durch die, die wir noch anwenden? Vielleicht da auch Dosierungsempfehlungen mit dazu nehmen?
Ja, also ich sag mal, das, was ich erzähle, sind sinnvolle Höchstdosierungen nach Empfehlung von mir. Das ist von vielen Kollegen, wird das geteilt. Es ist eben nicht die Höchstdosierung, die zugelassen ist, weil die hat häufig, ist die nicht sinnvoll. Also was sind die relevanten Substanzklassen? Wir fangen an mit dem Metformin, auch als Startsubstanz. Aus meiner Sicht, die sinnvolle Höchstdosierung sind 2 mal 1 Gramm, also 2 mal 1000 Milligramm. Zugelassen sind bis zu 3 Gramm, aber von 2, also mehr als 2 Gramm, machen nur deutlich mehr Nebenwirkungen und fast keinen Effekt mehr auf den HbA1c. Ich starte häufig mit einer Tablette 1000 Milligramm abends. Und wenn das ganz gut funktioniert, die Patienten sollen das unbedingt mit oder nach dem Essen einnehmen. Wenn die das auf nüchternen Magen einnehmen, dann gehen diese gastrointestinalen Nebenwirkungen mit Blähungen und manchmal auch Durchfällen sind dann stärker und setzen früher ein, am besten mit oder nach dem Essen einnehmen. Und wenn die erste Tablette für 4-5 Tage gut vertragen wird, dann einfach die zweite Tablette am Morgen dazu. Und unter Metformin überhaupt kein Unterzuckerungsrisiko, großer Vorteil dieser Substanzklasse. Und es ist immer so, wenn Sie orale Antidiabetika miteinander kombinieren und jedes der Substanzen hat kein Unterzuckerungsrisiko, dann entsteht auch in der Kombination kein Unterzuckerungsrisiko. Aber wenn Sie einen Kooperationspartner mit drin haben, der Unterzuckerung machen kann, dann hat auch die Kombination natürlich ein Unterzuckerungsrisiko.
Okay, und wenn ich dann 2 Gramm Metformin drin habe, was kann ich mir im Vorfeld vielleicht erwarten? Wie weit komme ich da runter mit dem Blutzucker?
Wie weit kommen Sie mit dem Blutzucker? Also es ist ganz schwierig zu sagen, was ist denn ein seriöser Vergleich? Ich habe sozusagen bei der Frage, wie vergleicht man seriös die Wirkung? Und ich habe einfach, damit man das fair macht, ich habe bei all diesen Substanzklassen in die Fachinformationen geschaut. Da sind mittlerweile gute HbA1c-Senkungen abgebildet. Und Sie können mit Metformin in der Monotherapie eine mittlere HbA1c-Senkung ungefähr von 1,2, 1,3 Prozentpunkten erwarten.
Und eine Frage noch, jetzt haben Sie gesagt, das ist so Ihre Herangehensweise. Ist das die Leitlinie oder ist das...
Das ist die Leitlinie. Das wäre jetzt ganz fies, wenn ich was anderes empfehlen würde, als ich selber mit in der Leitlinie besprochen hätte. Der Start mit Metformin ist die Basistherapie schlechthin. Es unterscheidet sich sozusagen in den nächsten Schritten. Also wenn wir zum Beispiel, wenn wir einen Patienten haben, der eine manifeste kardiovaskuläre Erkrankung hat, also zum Beispiel den Postinfarktpatienten, dann würde man, wäre der erste Schritt von der pharmakologischen Therapie sogar Metformin gleich in der Kombination mit dem SGLT2-Inhibitor, weil wir einfach wissen, dass diese Patienten von dieser Kombination einen Benefit haben, denn die ganzen Studien mit den SGLT2-Inhibitoren bei kardiovaskulär vorerkrankten Patienten sind alle, die waren alle Metformin vorbehandelt. Also dann würden wir damit starten. Wenn wir einen Patienten haben, der weder kardiovaskulär vorerkrankt ist, noch irgendwie ein hohes Risiko hat, das ist also ein, ich nenne das mal einen gesunden Menschen mit Typ-2-Diabetes oder relativ gesunden, dann wäre der zweite Kooperationspartner aus meiner Sicht zum Beispiel häufig ein Sulfonylharnstoff. Das heißt, ich würde, wenn 2 mal 1 Gramm Metformin nicht ausreichen, wäre der nächste Schritt eine Kombinationstherapie, zum Beispiel mit einem Sulfonylharnstoff. Man kann das auch mit einem SGLT2-Inhibitor kombinieren. Man kann es auch mit einem GLP-1-Rezeptoragonisten kombinieren. Also das wären alles aus meiner Sicht Kooperationspartner, die in Frage kommen. Dass ich versuche, die DPP-4-Hämmer zu vermeiden, weil es keine Daten dazu gibt, hatte ich schon ein bisschen erzählt.
Dann lassen Sie uns aber bei dem Schnelldurchlauf bleiben. Schauen wir uns auch von den eben genannten nochmal die sinnvollen Dosen an.
Also bei den Sulfonylharnstoffen, wenn wir das Glibenclamid nehmen, nicht mehr als 3 Tabletten mit 3,5 Milligramm. Beim Glimepirid nicht mehr als 3 Milligramm als Gesamtdosis. Und die anderen Substanzen, muss man sagen, kommen alle eh in einer One-Size-Fits-All-Dosis. Also die, wenn wir Sitagliptin einsetzen würden, gibt es eigentlich bei normaler Nierenfunktion nur 100 Milligramm. Bei den SGLT2-Inhibitoren wären es für beide, sowohl fürs Dapagliflozin als auch fürs Empagliflozin, jeweils 10 Milligramm pro Tag, auch wenn es höhere Dosierungen gibt. Die haben keine zusätzlichen Effekte. Und bei den GLP-1-Rezeptoragonisten machen wir es ja sowieso, dass wir mit einer niedrigen Dosis starten, weil wenn wir mit hohen Dosierungen direkt reingehen, haben die Patienten so starke Nebenwirkungen, dass sie das nicht ertragen würden oder vertragen würden. Das heißt, da haben wir sowieso ein Titrationsschema, aber weniger anhand der Wirkung, sondern anhand der Nebenwirkungen.
Und dann ist natürlich die große Frage, wann eskalieren, wann deeskalieren, wann umstellen, wann kombinieren. Und ich würde vorschlagen, das gucken wir uns jetzt einfach mal anhand von praktischen Fallbeispielen an, die Sie uns mitgebracht haben.
Ja, sehr gerne. Also das Ganze beruht auf der Frage, also wann wir denn eine Therapie eskalieren oder wann wir deeskalieren, beruht natürlich ganz stark auf der Frage, dass wir mit jedem Patienten, jeder Patientin eigentlich ein individuelles Therapieziel besprechen müssen. Das, glaube ich, würde jetzt den Rahmen sprengen, uns zu unterhalten über individuelle Therapieziele. Da gibt es, würde ich einmal nochmal eine deutliche Empfehlung geben für eine Seite auf der nationalen Versorgungsleitlinie. Vielleicht können wir die Seite einfach in den Shownotes auch verlinken, weil die Leitlinie macht was sehr Schönes. Die zeigt einen Korridor für das HbA1c. Und der Korridor geht von 6,5 bis 8,5. Und darunter sind bestimmte Punkte, an denen man schauen kann, was kann ich beachten, in welcher Situation geht es eher in Richtung niedriger, in welcher Situation geht es eher in Richtung hohes Therapieziel. Und wenn man sich diese Punkte anguckt, dann kann man ganz gut gemeinsam mit dem Patienten abschätzen, der Patient, der jetzt vor mir sitzt, von welchem HbA1c-Ziel würde der denn profitieren? Und ich glaube, dass der allergrößte Teil von Patienten, schon allein die ich sehe, aber noch viel mehr von denen, die in Hausarztpraxen gesehen werden, eher von den ganz strengen HbA1c-Zielen keinen Benefit haben. Also wir sind insgesamt in den letzten Jahren mit dem Therapieziel eher nach oben gerutscht und wir sind nicht so mehr so stark glukozentrisch unterwegs, sondern gucken eher, mit welcher Substanzklasse hat der Patient einen Benefit, möglicherweise sogar fast unabhängig oder relativ wenig abhängig von den Blutzuckerwerten.
Okay, und das heißt vor allem, welche er gut verträgt oder was heißt das konkret?
Welche er gut verträgt. Ich habe also einen virtuellen Patienten mitgebracht, weil ich gerne so ein bisschen was mit Ihnen, so ein bisschen spielerisch mal gucken möchte. Wie verändern denn bestimmte Situationen die Auswahl des Antidiabetikums, was die Leitlinie empfiehlt und was ich dann auch empfehlen würde? Und wenn Sie mögen, kann ich einfach mal den Patienten vorstellen.
Sehr gern, dann legen wir los.
Das ist ein Patient, die sehe ich häufig in dieser Art. Dieses ist ein Mann, der ist 66 Jahre alt, ist vor, ich glaube, anderthalb Jahren in Rente gegangen und er hat seit ungefähr 4 Jahren einen Typ-2-Diabetes. Als Begleiterkrankung hat er noch eine arterielle Hypertonie und den sehe ich jetzt, weil peu à peu über die letzten, glaube ich, 3 Quartale ist der HbA1c angestiegen und der ist jetzt gelandet bei einem HbA1c von 9,2%. Damit sind wir in der Situation, wo wir, glaube ich, bei fast allen Patienten würden wir sagen, ein HbA1c von 9,2% ist eigentlich zu hoch. Sein Blutdruck ist gut eingestellt mit einer Kombination aus Ramipril und HCT. Und seine Diabetestherapie ist im Moment Metformin 2x1000 Milligramm. Und diese Grundkonstellation, das sind ganz häufig Patienten, die ich so sehe. Und ich habe jetzt einfach mal unterschiedliche Begleitumstände sozusagen, bei denen ich sagen würde, die beeinflussen die Wahl. Also jetzt nehmen wir mal als Beispiel, dieser Patient in der Situation hat einen Body-Mass-Index von 34 und hat ein bekanntes Schlafapnoe-Syndrom. Da muss man sagen, was ist das größte Risiko für den Patienten? Was ist das, was wir wichtig beeinflussen müssen? Außer, dass wir ja auch den HbA1c-Wert senken wollen. Aber das wäre aus meiner Sicht zum Beispiel ein Patient, der von einem GLP-1-Rezeptoragonisten profitieren würde. Ja, also die Gewichtsabnahme, wir wissen, dass Patienten mit dem Schlafapnoe-Syndrom, das ist ein hohes Risiko für zahlreiche Komplikationen. Und wenn wir das verbessern könnten, hätte er davon einen deutlichen Benefit. Und der Benefit würde, glaube ich, überhaupt nicht abhängen so richtig von dem HbA1c, sondern wahrscheinlich die HbA1c-Verbesserung und die Gewichtsreduktion. Und also das wäre zum Beispiel ein Patient, bei dem ich jetzt sehr an GLP-1-Rezeptoragonisten denken würde. Und vielleicht nochmal so ganz für die praktische Versorgung. Das mache ich aber nur, wenn der HbA1c 9,2 ist. Also wenn ich denselben Patienten sehen würde und der hat einen HbA1c von 6,8, dann würde der zwar von dem GLP-1-Rezeptoragonisten wahrscheinlich profitieren bezüglich seines Schlafapnoe-Syndroms, das wäre nur keine, die Indikation ist sehr schwierig, weil das, wir setzen es ja ein als Antidiabetikum. Also in der Versorgung wäre das, müsste man sich eher überlegen, dass es bisher, wäre das keine Kassenleistung, weil es bisher zur Behandlung des Schlafapnoe-Syndroms nicht zugelassen ist. Aber wenn wir jetzt die glückliche Situation haben, dass der Diabetes nicht gut steht und er dieses hohe Gewicht hat unter Schlafapnoe-Syndrom, wäre das eine gute Option an der Stelle.
Nochmal zur Erinnerung, die HbA1c-Grenzwerte, also kleiner 5,7 wäre gesund, größer 6,5 wäre Diabetes, dazwischen Prädiabetes. Was könnte ich mir denn jetzt von der Kombination Metformin plus GLP-1-Rezeptoragonist zusätzlich erwarten?
Also ich würde vermuten, dass der Patient mit dem HbA1c von, der ist jetzt bei 9,2. Ich würde sehr erwarten, dass der unter 7,5 gehen wird. Ja, also was wir ja haben in der Diabetologie, arbeite ja in der Schwerpunktpraxis, da haben wir immer so die Idee, wir müssten ganz schnell zeigen, dass es besser wird. In Wirklichkeit haben wir ja viel Zeit. Also wenn der Patient innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate sein Therapieziel erreicht, wäre das völlig ausreichend. Ja, also nichts davon muss jetzt schnell geschehen. Wir müssen jetzt den HbA1c nicht dramatisch schnell nach unten bekommen, sondern wir haben Zeit und deswegen hätten wir auch die Zeit, langsam mit der Therapie anzufangen. Aber ich würde erwarten, dass der allein dann aus der Kombination mit Metformin und dem GLP-1-Rezeptoragonisten auch das HbA1c unter 7,5, was vielleicht für ihn so um die 7,5 wäre ein adäquates Ziel für den Herrn.
Und vielleicht hier nochmal nur zur Erinnerung, ich habe es im Intro ja angesprochen, aber wir haben jetzt in dieser Episode die Lifestyle-Faktoren ausgeklammert. Also wenn wir jetzt über Medikamente sprechen, dann stellen wir uns vor, wir haben schon Schulung gemacht, wir haben es alles angesprochen und das funktioniert nicht. Wir konzentrieren uns auf die Medikamente, nur doch mal zur Sicherheit. Aber das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen hier.
Ganz genau.
Okay, jetzt haben Sie bei dem also Metformin plus ein GLP-1-Rezeptor-Agonist gewählt. Warum jetzt nicht zum Beispiel ein Glifluzin?
Weil das relativ, also erstens, es macht wenig aufs Gewicht und es macht wenig auf den HbA1c. Also ich glaube, dass der Patient mit dem HbA1c von 9,2, wenn Sie jetzt sagen, was würde der mit dem SGLT2-Inhibitor oder mit Glifluzin irgendwie erreichen, dann würde der vielleicht 8,5, ja, 8,2. Das würde mir für den ansonsten ja gesunden, also der hat einen Bluthochdruck, der hat eine relativ hohe Lebenserwartung noch, dem würde man ja verhindern wollen, dass der Folgeschäden bekommt. Das wäre mir zu wenig.
Und warum zum Beispiel keinen Sulfonylharnstoff?
Genau, also ich sag mal, ich würde den GLP-1-Agonisten deswegen nehmen, weil wir sozusagen diesen Gewichtsverlust, diese Gewichtsabnahme nehmen wir als angenehmen Nebeneffekt mit, weil wir wissen, dass das auf Schlafapnoe-Syndrom wirkt. Beim Sulfonylharnstoff würden wir den HbA1c bestimmt gut senken können, gar keine Frage. Aber er würde tendenziell nicht abnehmen, vielleicht nimmt er ein, zwei Kilo zu. Das wäre jetzt gar nicht dramatisch, aber die Gewichtsabnahme wäre für ihn ein Benefit. Und ich glaube, ist ein guter Grund, das zu tun, weil wir eben auch Daten dazu haben, dass die Schlafapnoe-Syndrom-Situation sich verbessert unter einer Gewichtsabnahme mit GLP-1-Rezeptoragonisten.
Alles klar, dann wäre das die beste Therapie unter diesen Vorzeichen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie ändern die jetzt aber auch ein wenig.
Genau, jetzt, wir sind wieder zurück. Der Patient ist immer noch 66 Jahre. Das Schlafapnoe-Syndrom löschen wir sozusagen jetzt wieder aus der Anamnese. Und jetzt ist der einfach wirklich nur so. Der ist 66 Jahre, hat einen Typ-2-Diabetes, er hat einen Bluthochdruck, der HbA1c ist 9,2 unter der Metformintherapie und hat keine anderen Begleiterkrankungen. Also er hat jetzt einen gut eingestellten Blutdruck, er hat keine Proteinurie.
Und ist normalgewichtig?
Und ist, ja, der ist jetzt nicht gärtenschlank, aber der hat irgendwie ein Body Mass Index vielleicht von 26, 27, aber sicherlich nicht über 30. Das wäre aus meiner Sicht ein Patient, dem ich definitiv einen Sulfonylharnstoff geben würde.
Das habe ich mir jetzt gedacht.
Ja, und das ist die Situation, wo wahrscheinlich jetzt, wenn hier bestimmte andere Diabetologen werden, vielleicht auch mit harten Gegenständen werfen würden oder sagen, das finden sie, sollte man nicht tun. Also was ist das Risiko des Patienten? Das Risiko des Patienten sind in dem relativ jugendlichen Alter, noch auch mit 66 Jahren, der kann mikrovaskuläre Folgeschäden entwickeln. Das heißt, der HbA1c ist durchaus relevant für sein Risiko für mikrovaskuläre Folgeschäden. Und wir haben eine Substanzklasse, die eine gute HbA1c-Senkung hat und die für vernünftiges Geld das HbA1c senkt und damit sein Risiko für mikrovaskuläre Folgeschäden. Und ich glaube, deswegen ist das eine gute Wahl. Die Unterzuckerungsangst bei den Sulfonylharnstoffen ist aus meiner Sicht eigentlich nicht gerechtfertigt. Wenn man die Substanzklasse langsam titriert und nicht so wahnwitzig ambitionierte Therapieziele im Kopf hat. Also wenn man jetzt nicht, ich glaube aus der Zeit, in der es sozusagen so ein allgemeiner Trend gab, HbA1c unter 7, da sind wir ja weitestgehend raus, sondern wir sagen, wir brauchen ein realistisches Therapieziel, das wäre vielleicht ein gutes Therapieziel, wäre für den Herrn bestimmt HbA1c 7,0 bis 7,5. Und wenn wir das mit einer vorsichtigen Dosistitration so Stück für Stück übers nächste halbe Jahr, glaube ich, erreichen werden, können wir durchaus ein HbA1c in dem Bereich erreichen, ohne dass der relevant Unterzuckerung entwickelt. Unterzuckerungen sind auch bei Typ-2-Diabetikern unter Sulfonylharnstoffen selten. Das ist nichts wahnsinnig Häufiges.
Und warum würden jetzt andere aus der Diabetologie mit Gegenständen nach Ihnen werfen?
Also, das ist vielleicht auch ein bisschen frecher Schnack, dass ich das so gesagt habe, aber ich habe schon sehr intensive Diskussionen an der Stelle erlebt. Also, wir haben so eine Tendenz, wir haben vorhin über Beeinflussung durch Industrie und über Werbung gesprochen. Also, es wird ja heutzutage gesagt, die Sulfonylharnstoffe wären ja sozusagen outdated und das andere sind moderne oder gar innovative Diabetesmedikamente. Ich finde, diese Begriffe verschleiern die eigentliche Situation. Weil ich würde auf die Evidenz gucken und ich würde gucken, dass wir für die Sulfonylharnstoffe eine gute Evidenz dafür haben, mikrovaskuläre Folgeschäden zu verhindern. Das sind die Daten aus der UPPDS-Studie. Und was wäre denn jetzt die Alternative? Wir können ja mal schnell vielleicht die zwei wichtigsten anderen Optionen angucken. Also wir wären bei DPP-4-Hämmern. Für die haben wir keinen Wirksamkeitsnachweis auf mikrovaskuläre Endpunkte. finde ich, ist dann in der Situation keine gute Option. Sie wirken nicht so stark, möglicherweise, aber selbst wenn wir den HbA1c-Wert damit ins Ziel bekommen, wir haben keine Studie, die uns zeigt, dass diese HbA1c-Wirkung auch das Risiko für Folgeschäden senkt. Das haben wir aber für die Sulfonylharnstoffe, insbesondere fürs Glibenclamid. Andere Variante wäre SGLT2-Inhibitoren. Da wissen wir, dass der HbA1c-Effekt noch niedriger ist. Und wir haben auch da keinen Nachweis auf mikrovaskuläre Endpunkte. Wir haben für Patienten mit kardiovaskulärer Vorerkrankung eine Risikoreduktion für makrovaskuläre Komplikationen, Herzinsuffizienz und für die Gesamtmortalität, aber eben überhaupt nicht auf mikrovaskuläre Endpunkte, was jetzt für diesen Patienten das Relevante wäre. Deswegen gucke ich da so, das ist sehr mit der evidenzbasierten Medizinbrille drauf geschaut.
Und GLP-1-Rezeptor-Agonisten würde man jetzt auch nicht machen.
Also ich glaube, man muss ein bisschen aufgucken. Wenn der Patient jetzt einen Body Mass Index von 35 hätte, würde ich das anders sehen. Dann wäre es nach Leitlinie zwar immer noch, könnte man sagen, der könnte auch immerhin noch einen Sulfonylharnstoff bekommen. Aber bei so starkem Übergewicht würde ich eher sagen, da sind ganz andere Risiken. Da hätte er wahrscheinlich einen Benefit mit einem GLP-1-Rezeptoragonisten. Das würde ich, glaube ich, wenn der einen Body Mass Index von über 35 hat, würde ich, glaube ich, eher in die Richtung tendieren. Was ich aber immer mache in der Situation, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, und das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt aus der Leitlinie, würde ich auch nur sehr empfehlen, da reinzugucken, ist eine partizipative Entscheidungsfindung. Also ich entscheide gar nichts, sondern ich lege mit den Patientinnen und Patienten die Möglichkeiten dar, die es gibt. Was könnten wir tun? Und dann geht es ja immer auch um die Frage, bin ich bereit, was zu spritzen? Möchte ich lieber eine Tablette nehmen? Was ist mir wichtig? Also da gehe ich in jeder Situation mit den Patienten ins Gespräch, um das sozusagen mit denen zusammen zu besprechen.
Und würden Sie dann sagen, das Nebenwirkungsprofil von Sulfonylharnstoffen ist dem von dem GLP-1-Rezeptoragonisten überlegen?
Also ich glaube, dass wenn wir die Dosis vorsichtig titrieren und wir keine Unterzuckerung erzeugen, ist das quasi nebenwirkungsfrei. Beim GLP-1 hätten wir mit einem gewissen Risiko, würden wir Übelkeit erzeugen. Und ich glaube, das muss man ja auch nochmal sagen, also wir bewegen uns mit unserer Medizin ja nicht im luftleeren Raum. Ich glaube, dass wir eine wirtschaftliche Verantwortlichkeit haben, dieses System, in dem wir arbeiten, bezahlbar zu halten. Und deswegen glaube ich, ist es in dieser Situation dieses Patienten eine absolut gute Option, dem einen Sulfonylharnstoff zu geben.
Und das käme ja jetzt auch niemand auf die Idee zu sagen, Penicilline sind outdated.
Genau, also so das, ne, auch das ist ja Oldie but Goldie. Sagen wir mal so, die Indikation fürs Penicillin hat sich verändert über die Jahre, ja. Aber genau, das finde ich auch. Ich glaube, ein bisschen ist ein Problem. Viele von den jüngeren Kolleginnen und Kollegen kennen Sulfonylharnstoffe gar nicht aus der eigenen Anwendung. Ich bin halt so lange dabei, als ich anfing, gab es kaum noch was anderes. Das heißt, ich habe viel Erfahrung mit Sulfonylharnstoffen. Viele von den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, da galten Sulfonylharnstoffe als komplett outdated. Die haben auch gar keine persönliche Erfahrung. Dann ist es natürlich auch schwierig, mit so einer Substanz neu wieder anzufangen. Das kann ich gut verstehen.
Aber dann teilen Sie es doch mit uns vielleicht. Was würden Sie jetzt ganz konkret machen? Wie würden Sie es eindosieren? Wie hoch würden Sie gehen?
Einfach mit 1 Milligramm Glimepirid oder wenn man gerne Glibenclamid nehmen möchte, eine Tablette Glibenclamid, 3,5 Milligramm morgens. Und man kann einfach schauen, was in 3 Monaten ist.
Würden Sie bei der Eindosierung in der ersten Woche irgendwie Blutzuckertagesprofil ihn selbst zu Hause stechen lassen oder sowas?
Nö.
Und dann holen Sie sich ihn im nächsten Quartal wieder in die Praxis und messen HbA1c?
Also wenn ich in einem hausärztlichen Setting arbeiten würde, würde ich genau das machen. Man kann ihn auch in 4 Wochen wieder einbestellen und fragen, wie es ihm geht. Aber ich glaube, ich würde gar nicht so viel messen.
Und wie hoch würden Sie gehen mit den Dosierungen, um ihn dann in den Korridor quartalsweise von Quartal zu Quartal, wie hoch würden Sie gehen?
Also machen wir doch mal das Beispiel. Also angenommen, er hätte jetzt bei, er kommt wieder zur nächsten Quartalskontrolle und hat einen HbA1c von 8,5. Dann würde ich, glaube ich, das auf 2 Milligramm steigern.
Also Glimepirid jetzt.
Genau. Und dann würde ich sogar erwarten, dass wir bei der nächsten Kontrolle schon im Zielbereich angekommen wären, so zwischen 7 und 7,5. Auch ein bisschen drüber würde mich nicht stören und würden sonst in Zweifelsfällen nochmal auf 3 Milligramm gehen.
Gut, sehr klare Ansage. Vielen Dank dafür. Dann schrauben wir ein bisschen weiter an den Patienten. Was verändern wir jetzt?
Genau, es geht wieder zurück in die Situation vorher. Also er hat den Blutdruck und aber sozusagen sonst keine Probleme. Aber wir sehen, er hat durchgehend eine Proteinurie. Immer wenn er zur Kontrolle kommt und wir machen einen Urinstix oder wir würden eine Risikoabschätzung machen wollen und würden deswegen den Urin angucken, sehen wir, der hat eine Proteinurie, hat vielleicht 300 oder 400 Milligramm Eiweiß im Urin. Dann kommen wir in eine Situation, wo wir sagen, was ist denn sein größtes Risiko? Also, das ist ein Zeichen dafür, dass der ein hohes kardiovaskuläres Risiko hat. Patienten mit Proteinurie haben hohes kardiovaskuläres Risiko. Mein Blick würde stärker gehen auf dieses Risiko als jetzt auf das mikrovaskuläre Risiko. Und ich glaube, das wäre eine Patientengruppe, die sehr von einem SGLT2-Inhibitor profitieren würde. Weil wir wissen, das senkt die Proteinurie. Es hat einen Benefit für die Nierenfunktion im weiteren Verlauf. Das wäre ein klarer Patient, der einen SGLT2-Inhibitor gut bekommen könnte.
Beim Thema Proteinurie und U-Sticks, da weise ich natürlich gerne auf unsere Podcast-Episode mit Dr. Ingo Krenz hin zum U-Sticks, Link in den Shownotes. Und das ist ja auch Ihr Podcast, Kollege.
Ja, genau.
Sie haben zusammen die Denkfabrik Medizin. Vielleicht können Sie uns einmal erklären, was Sie da machen.
Ja, vielen Dank. Also zusammen mit Ingo Krenz, der Nephrologe ist und glaube ich, mit dem Sie ja schon mehrere Folgen zum Thema rund um die Niere gemacht haben.
Den kennen alle hier.
Den kennen alle, genau. Mit dem zusammen mache ich einen Podcast, der heißt Denkfabrik Medizin. Und da beschäftigen wir uns mit Differentialdiagnose und differentialdiagnostischem Denken. Wir haben immer ein Patientenbeispiel, das einer von uns dem anderen vorstellt, der den nicht kennt. Und wir entwickeln dann eine Differentialdiagnose. Und man muss fairerweise sagen, auf die Idee gekommen, das zu machen, das verdanken wir Herrn Winghardt, der nämlich sozusagen mit seinem Amboss-Podcast Herrn Krenz ursprünglich das erste Mal eingeladen hat. Und haben wir gesagt, Mensch, das muss man doch hinkriegen können, das selber zu machen. Und so haben wir einen eigenen Podcast. Deswegen freue ich mich auch besonders, heute hier bei Ihnen zu sein, weil wir nennen das immer einen befreundeten Podcast,
ihr. Genau. Und ja, mittlerweile die Denkfabrik auch einer der größten medizinischen Fachpodcasts im deutschsprachigen Raum. Also geht ja durch wie eine Rakete.
Ja, haben wir auch zu unserer großen Freude und Überraschung festgestellt. Also wer Lust hat, da reinzuhören, freuen wir uns sehr.
Absolute Hörempfehlung und ein Link in den Shownotes. Okay, also wir haben unseren Patienten, der hat eine Proteinurie. Wir haben ihm jetzt einen SGLT2-Inhibitor aufgeschrieben wegen seines kardiovaskulären Risikos. Aber der würde uns doch jetzt eigentlich den Blutzucker nicht besonders weit runterkriegen.
Das kann gut passieren. Also es kann sein, dass der SGLT2-Inhibitor nicht ausreicht, um jetzt den HbA1c ins Ziel zu bekommen. Ich würde dennoch in dieser Situation nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Ich würde dem jetzt zum Beispiel 10 Milligramm Dapagliflozin geben und würde den wieder einbestellen und würde, da kann man glaube ich wirklich ein Quartal warten und würde zwei Dinge messen, den HbA1c. Na klar, Nierenfunktion gucken wir auch an, aber vor allen Dingen machen wir auch nochmal einen Urinsticks und gucken, hat sich was am Eiweiß getan. Und mir fällt gerade ein Patient aus dieser Woche ein, bei dem ich eine ganz ähnliche Situation hatte. Da war die Proteinurie sogar noch ein bisschen ausgeprägter. Und der ist zurückgekommen und plötzlich ist der Urin eiweißfrei. Also, der hat ein richtiges Benefit gehabt. Wir wissen, dass das, und zwar ehrlich gesagt, warum der eine Proteinurie hat, ist, glaube ich, auch fast egal für die Frage, ob der SGLT2-Inhibitor eine gute Idee ist. Mittlerweile setzen die in der Nephrologie die SGLT2-Inhibitoren ja auch ein bei Patienten, die gar keinen Diabetes haben. Also wir müssen uns gar nicht so ganz viel Gedanken machen, was die Ursache ist, sondern können das einfach einsetzen.
Weil die auch isoliert nephroprotektiv sind.
Da ist ja im Prinzip einfach, nachdem man festgestellt hat, dass es diese Herzinsuffizienzdaten, dann sind Nierendaten gemacht worden und dann hat man eben irgendwann auch Nierendaten erhoben bei Patienten, die keinen Diabetes haben, muss man sagen, die Evidenz für beide Substanzen ist exzellent. Da ist sozusagen sehr, sehr viel gut gemachte Studien erschienen. Da stehen wir auf sehr sicherem Grund.
Und wenn der Patient jetzt dann im nächsten Quartal wiederkommt und wir messen Blutzucker und sehen, der Effekt war relativ gering durch den SGLT2-Inhibitor, also sagen wir von 9,2 ist der runter auf 8,6.
Auch dann wäre das ein Patient, bei dem ich sagen würde, bei dem könnte man dazu eine kleine Prise von einem Sulfonylharnstoff geben. Das wäre durchaus eine Option. Auch dann würde ich es nochmal sehr gucken, wie ist denn das mit dem Gewicht? Also wenn das jemand ist, der massiv adipös ist, wäre das auch wieder ein Patient, wo man sagen würde, ein GLP-1-Rezeptoragonist könnte auch eine Option sein. Aber auch da sind wir natürlich wieder bei der Frage, wir müssen auch immer das Geld ein bisschen mitdenken. Wir sind schon mit dem SGLT2-Inhibitor, der liegt bei knapp 4 Euro. Das GLP-1 würde auch nochmal bei 4 Euro liegen. Also wir geben auch sozusagen unglaublich viel Geld aus. Ich glaube, für den SGLT2-Inhibitor ist das Geld exzellent gut angelegt. Das, glaube ich, ist sehr sicher in der Situation. Fürs GLP-1 wäre ich mir in der Situation dann weniger sicher. Da, glaube ich, würde ich dann, wenn das nicht ausreicht, vielleicht nochmal 1 Milligramm Glimepirid sozusagen aus der Tasche ziehen.
Alles klar, dann hätten wir den jetzt in der dualen, höchstwahrscheinlich aber in der Triple-Therapie und würden so einmal seine Proteinurie adressieren, aber gleichzeitig auch den Blutzucker dann in den Zielbereich 7-7,5% bekommen, über 2-3 Quartale hinweg.
Genau, also wenn man guckt, was ist das größere Risiko des Patienten, ist es bei einer Proteinurie, da ändert sich das kardiovaskuläre Risiko so immens oder ist ein Marker dafür, dass der so ein hohes kardiovaskuläres Risiko hat, dass mir der HbA1c gar nicht so das Allerentscheidende ist. Ich glaube, ich würde sogar im nächsten Quartal die 8,6 nochmal ertragen. Und ist immerhin, dann ist es um 0,4 runtergegangen. Also da würde ich sozusagen diese Sicht auf der Zucker ist das ganz große Problem ein bisschen aufgeben zugunsten von etwas anderes ist das Problem.
Gut, dann lassen Sie uns die Stellschrauben nochmal drehen. Haben Sie noch einen Fall dabei?
Ja, und jetzt habe ich eine Situation, die ja auch gar nicht selten ist. Dieser Patient, den wir jetzt gerade ja kennengelernt haben, der hat unter dem gut eingestellten Blutdruck und dem etwas zu hohen Blutzucker, hat der eine rechnerische Kreatinin-Clearance von 26. Und unter 30 Milliliter pro Minute Krea-Clearance ist das Metformin auch in einer reduzierten Dosis raus. kann ich noch mal einmal sagen zur Ergänzung. Wenn die Kreatinin-Clearance unter 60 ist, müssen wir das Metformin reduzieren auf maximal 2x500 Milligramm. Und unter 30 ist es kontraindiziert. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, wo der Patient aus der Therapie, die er jetzt hat, muss auf jeden Fall raus. Das Metformin muss abgesetzt werden. Und jetzt ist die Frage, was geht denn? Und was natürlich immer geht, und ich glaube, dass das bei diesen Patienten mit einer so ausgeprägten Niereninsuffizienz immer eine gute Option ist, ist eine Insulintherapie. Die wäre sozusagen eine sehr gute Option. Aber wenn wir uns angucken, was würde denn oral gehen, was wäre denn noch zugelassen, dann bleibt nicht mehr so sehr viel übrig. Dann bleiben nämlich zwei übrig, die wir vorhin als ganz selten betrachtet haben. Das eine, was übrig bleiben würde, wären die DPP-4-Hämmer. Das ist sozusagen eine Domäne der Gleptine, der DPP-4-Hämmer, dass wir sie eben auch einsetzen können bei sehr deutlich eingeschränkter Niereninsuffizienz. Und ehrlich gesagt, da würde es mich jetzt auch nicht mehr sehr stören wollen, dass wir keine Endpunktdaten haben. Weil das Risiko bei so einer ausgeprägten Form von Niereninsuffizienz ist ja, dass der Patient dialysepflichtig wird. Und der hat das mit ganz anderen Risiken in einer ganz anderen Größenordnung verbunden als jetzt irgendwelche mikrovaskulären Komplikationen. Das, finde ich, könnte man durchaus tun. Und die zweite Substanzklasse, die in Frage kommen würde, wären die Glinide. Also Repaglinid, auch das kann in niedrigen Dosierungen bis hin zur Dialysepflichtigkeit eingesetzt werden. Da kommen diese beiden Substanzen nochmal zutage. Das Problem in der Situation ist, natürlich der Patient wird nicht spritzen wollen, deswegen nimmt er lieber gerne Tabletten. Aber ich glaube, wir haben alle eine Vorstellung davon, bei einer Krea-Clearance von unter 30, was der Patient wahrscheinlich entweder jetzt schon alles nimmt oder wenn er dann beim Nephrologen war, alles nehmen muss. Also da kommen ja diverse Medikamente und dann bin ich immer ein Fan davon, uns von der Diabetestherapie aus diesem Bereich von es könnte Wechselwirkungen geben, einfach ganz rauszuziehen, indem wir einfach eine Insulintherapie machen, weil dann sind wir ganz raus aus irgendwelchen Wechselwirkungen und der Weg ist frei für all die anderen Medikamente, die jetzt ja sicherlich notwendig werden.
Dann an dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis auf unsere super Fortbildung zu den Insulinen, ein Link in den Shownotes, da lernt ihr genau, wie man es anstellt mit dem Insulin und wie man das am besten ansetzt. Ich hätte jetzt nochmal eine Frage zu den Wirkstärken. Der Patient, der hatte ja jetzt 2x1000 Milligramm Metformin, das ist ja durchaus was. Und wir haben jetzt gehört, Gleptine und Glinide sind ja nicht so wirkstark. Was kann man sich denn dann überhaupt erwarten von diesen Medikamenten, wenn man sie bei Niereninsuffizienz dann mit dazu gibt?
Das, finde ich, ist total schwer zu kalkulieren. Ich habe sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass fast gar nichts passiert und die wirklich hochschnellen und auch der DPP-4-Hämmer in der angepassten Dosis, wir sind dann bei 25 Milligramm pro Tag, fast keinen Effekt hat. Ich habe aber auch schon Situationen erlebt, wo wir sozusagen dann doch in den Bereich gekommen sind, wo wir sagen, der Patient ist symptomfrei. Weil das ist ja das Therapieziel in dieser Situation ist gar nicht irgendein HbA1c-Wert, sondern das Therapieziel wäre an dieser Stelle, der soll symptomfrei sein, sowohl von Beschwerden durch hohe oder auch durch niedrige Blutzuckerwerte. Und selbst wenn der HbA1c gleich bleibt, ich würde bei dem HbA1c von 9, bei einem Patienten, der sozusagen so ausgeprägt niereninsuffizient ist, die Blutzuckerwerte haben keine Prognoserelevanz für das, was an der Niere passiert, in der Größenordnung.
Und ganz kurz, Niereninsuffizienz und GLP-1-Rezeptoragonisten?
Ja, das würde ich nicht machen. Möglich wäre es, aber es gibt ganz wenig praktische Erfahrung. Und der zweite Punkt ist, das Risiko dieses Patienten ist ja jetzt, der ist mit einer Krea-Clearance etwas über 20. Wenn der in Richtung von Uremie rutscht, das macht Übelkeit. Und wir haben ein Medikament, das Übelkeit macht. Also ich hätte so ein bisschen die Sorge, dass das mir die Symptome verschleiern könnte. Ich glaube, das ist keine gute Option.
Alles klar, wir haben viel gehört heute. Ich fasse die wichtigsten Take-Home-Messages der heutigen Episode noch einmal für euch zusammen. Wir starten mit Metformin. Das ist eigentlich immer der Beginn der Therapie, es sei denn, es gibt Kontraindikationen wie Allergien oder eine GFR unter 30. Metformin hemmt die hepatische Gluconeogenese in der Leber. Außerdem hemmt es den Appetit. Die wichtigste UAW ist die Laktatazidose, deswegen Metformin entsprechend der Sick-Day-Rules pausieren. Die sinnvolle Höchstdosierung ist 2x1000 Milligramm pro Tag. Dr. Klinge startet mit einer Tablette zum Abend und nimmt dann im weiteren Verlauf die Morgentablette dazu. Im Mittel kann man sich dadurch eine HbA1c-Absenkung von 1,2-1,3% erwarten. Dann die Sulfonylharnstoffe, also vor allem Glibenclamid und Glimepirid, die binden an den Sulfonylharnstoffrezeptor an der Beta-Zelle und so wird dann mehr endogenes Insulin ausgeschüttet. Das Ganze passiert insulinunabhängig und kann daher auch zu Unterzuckerung führen. Die sinnvollen Höchstdosen sind für Glibenclamid 3x3,5 Milligramm und für Glimepirid nicht mehr als 3 Milligramm Gesamtdosis. Sulfonylharnstoff und Metformin nennt Dr. Klinge Oldies but Goldies und wenn es keine klinischen Variablen gibt, die jetzt was anderes notwendig machen, dann setzt er vor allem auch auf diese zwei Substanzklassen in Kombination. Dann machen wir weiter mit den Gliptinen-DPP-4-Hemmer. Hier ist vor allem das Sitagliptin zu nennen. Das hemmt den Abbau des körpereigenen GLP-1, also Glucagon-like Peptide 1. Und da GLP-1 unter anderem die Insulinsekretion fördert, kommt es durch Gliptine zu mehr Insulinsekretion. Sie hemmen ja den Abbau des GLP-1. Das Ganze läuft glukoseabhängig, da gibt es also kein Unterzuckerungsrisiko. Insgesamt wirken sie aber nicht sehr stark und zeigen auch keinen kardiovaskulären Benefit. Deswegen setzt sie Dr. Klinge nur noch in Spezialfällen ein, zum Beispiel wenn jemand eine GFR unter 30 hat und kein Insulin spritzen möchte. Da können sie nämlich noch gegeben werden. Insgesamt ist das Verschreibungsvolumen in Deutschland hoch. Dr. Klinge zieht sich aber aus dieser Substanzklasse eher zurück, eben wegen dieses fehlenden kardiovaskulären Benefits. Sinnvolle Tageshöchstdosis bei normaler GFR beträgt 100 Milligramm. Eine weitere Substanzklasse, die sich die Effekte des GLP-1 zunutze macht, das sind die GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Die gehen direkt an den Rezeptor ran, die wirken stärker auf den Blutzucker als die Gliptine und außerdem führen sie zu einer Gewichtsabnahme. Das ist ein echtes Unikum. Menschen sind darunter schneller satt und deswegen nennt man diese Substanzklasse auch die Abnehmspritze im Volksmund. UAW sind Übelkeit und Erbrechen. Neuere Substanzen wirken zusätzlich noch am GIP-Rezeptor, zum Beispiel Tirzepatid. Das führt dann sogar noch zu einer stärkeren Blutdrucksenkung, als es bisher schon der Fall war. Dann die SGLT2-Inhibitoren, die hemmen die Glukoserückrezeption in der Niere. Dadurch wird mehr Glukose mit dem Urin ausgeschieden. Wichtig hier deswegen Mykosen- und Harnwegsinfekte. Diese Substanzklasse hat positive Effekte auf Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz. Der Effekt auf den Blutzucker ist zwar gar nicht so groß, aber diese anderen Effekte, die sind so wichtig, dass diese Substanzklasse immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wirkstoffe sind hier vor allem Dapagliflozin und Empagliflozin. Hier gibt es auch eine sehr gute Evidenz auf patientenrelevante Endpunkte. Bei Ertugliflozin gibt es die nicht. Dr. Klinge setzt deswegen vor allem auf Dapagliflozin und Empagliflozin. Sinnvolle Tageshöchstdosen sind hier je 10 Milligramm. Ganz wichtig, SGLT2-Inhibitoren können zu Ketoazidosen führen und das Ganze auch bei relativ niedrigen Blutzuckerwerten von zum Beispiel schon 180 Milligramm pro Deziliter bzw. 10 Millimol pro Liter. Wir sehen bei einer Ketoazidose dann eine Kussmaulatmung. Die Patienten sind nicht so richtig wach und klagen über diffuse Bauchschmerzen. Und außerdem wichtig, Menschen, die SGLT2-Inhibitoren einnehmen und über massive Unterleibsschmerzen klagen, da kann eine Fournier-Gangrän dahinter stecken. Das ist ein lebensbedrohliches Bild. Da muss man sofort reagieren. Und dann noch ein paar Kombinationen zu Metformin, abhängig von der Klinik. Bei Herz- und Niereninsuffizienz am ehesten SGLT2-Inhibitoren dazu nehmen. Bei Adipositas oder Schlafapnoe und einem erhöhten HbA1c trotz Metformin können GLP-1-Rezeptoragonisten sinnvoll sein. Da hat man dann diesen angenehmen Nebeneffekt, dass man auch eine Gewichtsabnahme dazu hat. Bei ansonsten gesunden Patientinnen und Patienten nimmt Dr. Klinge vor allem Sulfonylharnstoffe hinzu und bei ausgeprägter Niereninsuffizienz mit einer GFR unter 30, ich habe es vorhin schon angesprochen, können Gliptine und Glinide zum Einsatz kommen, wenn die Patienten keine Insuline wollen. Aber ganz wichtig, immer eine partizipative Entscheidungsfindung anstreben. So, wir haben viel gehört heute. Dr. Klinge, gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Ja, sehr gerne. Also ein ganz wichtiger Punkt von mir ist in der Diabetologie, gerade wenn sie nicht in der Diabetes-Schwerpunktpraxis ist, man hat unglaublich viel Zeit. Es sind ganz selten Situationen, wo wir Eile haben. Auch wenn Patienten mit deutlich zu hohen HbA1c-Werten kommen, es ist überhaupt nicht notwendig, in großer Geschwindigkeit HbA1c-Werte schnell zu senken. Wenn die Patienten nicht symptomatisch sind, und das sind die wenigsten mit dem Typ-2-Diabetes, dann ist auch ein HbA1c von 10 oder 11, lässt die Zeit, neue Medikamentenkombinationen auszuprobieren und einfach zu schauen, was passiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da muss man ehrlich sagen, Diabetologie lebt vom Ausprobieren. Auch auf meiner Seite, auch auf der Seite des Spezialisten. Auch ich sehe dem Patienten nicht an, welches Medikament besonders gut funktioniert. Und man muss einfach diese Bereitschaft haben zu sagen, das probieren wir jetzt aus. Wir gucken einfach mal 3 Monate, was dann passiert. Wir haben einen exzellenten Parameter mit dem HbA1c. Viele Fachdisziplinen beneiden uns um diesen Parameter, mit dem wir sozusagen einen guten Marker haben für Langzeitschäden, für mikrovaskuläre. Also man kann sich Zeit lassen, kleine Schritte und immer wieder zwischendurch abwarten.
Sagt Dr. Andreas Klinge, Internist und Diabetologe aus Hamburg. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast waren.
Vielen Dank, ich war gerne da, das hat viel Spaß gebracht.
Geht mir ganz genauso und dann hoffe ich, hören wir uns bald zum Thema Arzneimittelsicherheit.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, dann seid ihr auch wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier nochmal der Hinweis auf unsere Kurse mit der New England Journal of Medicine Group und natürlich auch auf unsere Fortbildung zum Thema Insulin. In den Shownotes findet ihr allerhand interessante Links. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.